Schnaps. Schnaps. Schnaps für alle.
Wer redet, ist nicht tot.
Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil, also praktisch dem Teil, der zweite Teil zum letzten Teil ist, wo wir hier getrunken haben. Also es geht heute um Wein. Hier, ich muss mir da mal irgendwie was aufschreiben.
Das ist total wirr.
Das liegt am Alkohol. Hände weg vom Alkohol, es sei denn, ihr habt die gleichen Weine auf dem Tisch stehen, die Christoph und ich auf dem Tisch stehen haben. Hallo Christoph.
Hallo Holgi.
Wir hatten letztes Mal Pinot Noir aus Deutschland betrunken. Oh, Musik aus. Was trinken wir denn jetzt?
Wir trinken.
Also ist das die Übersicht? Ich meine, wie heißt die Überschrift?
So. Die Überschrift ist eigentlich ja noch Rotwein. Also die große Überschrift ist immer noch Wein aus Deutschland. Mhm. Dann die, wie nennt man das denn dann? Subheadline ist dann Rotwein aus Deutschland, also Rotweinsorten. Mhm. Und da hatten wir eben angefangen mit Pinot Noir, also Spätburgunder. Es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele bekannte andere Sorten in Deutschland, außer Dornfelder natürlich. Dornfelder und Trollinger, aber das haben wir uns jetzt gerade mal gespart. Das kommt vielleicht noch mal irgendwann an einer anderen Stelle, wenn wir noch mal ein paar Weingüter vorstellen.
Ja, Dornfelder.
Genau, Dornfelder und Trollinger.
Trollinger.
Wir machen jetzt nicht Dornfelder und Trollinger, wir machen Schwarzriesling, was ja auch irgendwie so eine immer so als Halbseiden angesehene Sorte ist, aber erzähle ich nachher noch was zu. Dann Lemberger und St. Laurent.
Findest du eigentlich, dass das dem Wetter auch nur ansatzweise angemessen ist, was wir hier machen?
Nee, aber...
Also darf man Eiswürfel in den Rotwein tun?
Wie du magst, ne? Also man kann ja trinken, was man will eigentlich.
Ja, stimmt.
Ja, ich hab die lange im Keller stehen lassen, bis vorhin, und die sind jetzt noch relativ kellerkühl. Und dann geht das auch. Also bei uns sind es jetzt noch 32 Grad und Wind. Da kann man dann auch schon mal einen Rotwein trinken. Das sind jetzt auch nicht so die schweren Brummer, die wir hier haben. Glücklicherweise. Ja, aber als ich diese Weine bestellt habe, war ja noch irgendwie quasi Winter, also April. Und da hatte ich irgendwie noch keine Idee davon, dass es hier nochmal heiß werden könnte.
Bei mir ist der eher so, also handwarm. Weil ich den bei mir in der Wohnung aufbewahren muss und alles, wo ich irgendwie Kühle hinkriegen kann. Also ich habe ja so einen kleinen Weinkühlschrank, aber da ist schon voll.
Da ist schon voll. Da hättest du mal zwischendurch mal kurz reinlegen können.
Für einfach
mal
einen normalen Kühlschrank legen können.
Oder das, ne?
Naja, es geht schon. Ich trinke auch gerne warmen Weißwein, dann kann ich ja auch noch wärmeren Rotwein trinken.
Ja, wenn es dann zu warm wird, dann wird es halt so ein bisschen sprittig und...
Echt?
oder es riecht gerne mal so ein bisschen nach... Klebstoff oder so.
Oh.
Hatte ich gestern bei einem Wein. Kann man den Wein nicht anlasten, sondern das kann wirklich durch die Wärme dann passieren, durch die Hitze sozusagen. Ja, also man sagt ja auch immer irgendwie, man trinkt Weine in Zimmertemperatur. Die Frage ist halt nur immer, was ist eine Zimmertemperatur, ne? Und so diese Aussage wurde irgendwann mal vor Jahrzehnten getroffen und hält sich so, nur dass es damals halt grundsätzlich kühler war in Häusern, ne? Weil die halt dickere Mauern hatten. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Zimmertemperatur habe in so einem Altbauhaus, dann ist es vielleicht okay, ne? Aber wenn ich in einem Restaurant sitze und krieg da dann heute Abend einen Wein mit Zimmertemperatur,
dann hat der 27 Grad.
Ja, oder sowas, genau.
Ja, nee, das...
Ja, so 18, ne? 18, 19 Grad, das ist irgendwie so, sollte die Zimmertemperatur sein, sozusagen, die so ein Wein hat.
Zimmertemperatur. Wortspiel. Du warst ja nicht da. Ich war in Hamburg mal wieder.
Ja, das ist verrückt, ne? Ich bin immer da und
außer
genau
wenn ich
dann,
komm.
Wenn du nach Hamburg kommst, bin ich nicht da.
Aber das ist immer wieder schön, muss ich sagen. Also ich finde Hamburg irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass das eine schöne Stadt wäre. Also ein bisschen so wie Köln hat, also da wo die schönen Ecken sind richtig schön, aber der Rest ist halt auch genauso räudig und gammelig wie Köln halt auch. So mit so Scheißhauskacheln an den Häusern außen und so. Aber was ihr habt, und das ist, ihr habt einen der besten Burgerläden, die ich kenne.
Ja, das habe ich irgendwie gelesen, aber war das jetzt The Bird in Hamburg?
The Bird, genau, The Bird in Hamburg. Kann ich nur empfehlen. Also da kann man sich sogar aussuchen, wie man sein Fleisch gebraten haben will.
Ja, da muss ich dann auch unbedingt mal hin. Also meine ganze Familie isst ja glücklicherweise gerne Burger.
Ja, sehr gut.
Und das ist so ein Laden, wo ich mal mit der ganzen Familie hin kann.
Danach gehst du halt auch nie wieder zu Jim Block. Das ist irgendwie da das Tragische daran.
Ich gehe gerne hin, also gar nicht gerne. Der Rest der Familie schon, aber ich eigentlich gar nicht gerne. Ach. Weil die immer die gleiche hässliche Mayonnaise dabei haben. Egal, was du bestellst. Sie hatten letztens irgendwie sowas mit irgendwie so New York-Style mit Blue Cheese und sowas, ja. Mm. Und so ein bisschen Honig dabei. Und das hätte gut sein können, hätten die nicht diese scheiß Mayonnaise da drauf gehabt.
Das ist echt doof.
Also, nee, also das ist irgendwie...
Die besten Burger, die ich finde ich immer noch, also die besten Burger, die ich bisher gegessen habe, gibt's in Köln, dummerweise. Also dummerweise, weil ich nicht in Köln wohne. Und zwar in der Fetten Kuh in der Südstadt am Klotwigplatz. Ja. Da, das ist immer noch ungeschlagen, wie ich finde.
Da bist du ja quasi einig, auch mehr oder weniger einig mit dem Thorsten Goffin. Ich habe es irgendwie bekommen im Twitter, der schreibt ja gerade oder hat gerade Herz abgegeben, das Manuskript irgendwie. Den hatten wir ja in der letzten Sendung auch schon ein paar Mal erwähnt, den Thorsten. Machen wir dann jetzt diese Sendung einfach wieder.
Wir tun einfach so, als würde der existieren und wäre nicht einfach nur eine Erfindung von uns, damit wir anonym und pseudonym Sachen schreiben können.
Ja, genau.
Wie Manuskript? Was hat der geschrieben?
Ja, der hat halt einen Restaurantführer geschrieben für Köln. Ja.
Gar nicht mitbekommen. Geht immer so an mir vorbei alles. An mir geht immer alles vorbei.
Ja, ja, deswegen kam der auch mit den Kriterien um die Ecke über Twitter, weißt du? Weil er natürlich für seinen Restaurantführer ein paar Kriterien braucht. Und,
ach ja, leck mich Kriterien, da kannst du nicht, das ist Geschmacksfrage. Kriterien. Kriterien,
Schmiterien. Das ist natürlich Geschmacksfrage. Kriterien, Schmiterien?
Ja, ich weiß nicht, überhaupt nicht mit Kriterien, was für, also.
Ja, mussten mal fragen, ich weiß es ja
auch überlege nicht. Gerade, nee, ich überlege gerade, was für Kriterien ich anlegen könnte.
Oh ja, zum Beispiel,
Ob das Brötchen ordentlich ist.
Ob das Fleisch zum Beispiel aus, weiß ich nicht was, von der Zucht kommt, ja. Wäre für mich zum Beispiel schon ein Kriterium im Zweifelsfall für so einen Burgerladen, ne? Also sozusagen nachvollziehen zu können, wo das Fleisch herkommt. Mhm.
Ja, da geht's mir dann in erster Linie um den Geschmack, wobei ich glaube, dass alle, die so gutes Zeug haben, die haben auch Fleisch aus nicht zweifelhafter Herkunft.
Ja, das glaube ich eigentlich auch.
Wobei ich jetzt beim Bird gar nicht genau weiß.
Doch, ich irgendwas in Berlin hatten die, glaube ich, auch irgendwas dazu geschrieben. Ja, ja, schon. Ja, wobei die das, glaube ich, das Fleisch sogar noch aus den USA hatten. Das ist ja auch irgendwie eigentlich ein bisschen aberwitzig.
Ja, ist albern halt. Aber die machen halt zumindest hier in Berlin, machen die halt so einen auf, ja, we are the cool Americans here, alles irgendwie. Und reden ja auch nur Englisch mit dir. Und da arbeiten halt auch Leute, die überhaupt gar nichts anderes verstehen als Englisch. Mhm. Und ich mag das hier in Berlin nicht. Also ich miss die Atmosphäre nicht gut genug. Da ist irgendwie... Nicht schön. Und das ist in Hamburg halt nicht. Also in Hamburg ist die Atmosphäre im Bird halt ganz anders. Und ich bin total relaxed irgendwie. Also, Entschuldigung, entspannt. Und ja, nette Leute, die nicht irgendwie sich so einen auf Krampf amerikanisch machen. Nur weil sie Hamburger verkaufen. Mann. Ich habe kürzlich das beste Entrecote aller Zeiten gegessen.
Okay.
Hier in Berlin in einem Laden. Habe ich den Namen vergessen. Der heißt Asado oder so ähnlich. Und ist auf der Wilhelmstraße. Also jeder, der in Berlin ist, Wilhelmstraße, Ecke Puttkammerstraße. Da habe ich das beste Entrecote gegessen, das ich hier in Berlin bisher bekommen habe.
Soll ich jetzt mal angeben?
Mach mal.
Ich gebe an. Also ich habe ja mein bestes Entrecote habe ich ja in Saint-Emilion gegessen. Das ist die rechte Seite von der Gironde, also einer der Hauptorte des Bordeaux-Gebietes. Das war, aber ich glaube, das einfach auch, weil das der gesamte Rahmen so gestimmt hat. Es war einfach ein super schöner Tag. Dieser Ort ist total schön. Es waren kaum Touristen unterwegs und ich war da irgendwie mit einem Winzer und haben Weine probiert und so. Und dann gab es irgendwie so ein geniales Entrecote dazu. Das war echt super. Also so ein Tag, an den man sich einfach gerne erinnert. Mhm. Dann passte halt auch das Essen. Dann war es vielleicht sogar besser, als es eigentlich war, weil es so schön gepasst hat.
Ja, glaube ich. Ich überlege die ganze Zeit, wie dieser Laden in Salon hieß, wo ich dieses oh, da habe ich auch so ein irrsinniges Steak bekommen. Ach, wie hieß denn der? Das fällt mir schon wieder ein. Und wenn nicht, dann fällt mir das halt nicht wieder ein. Dann,
es war schön. Das war halt wir waren zu viert da und der hat halt irgendwie so ein Riesen-Entrecote am Tisch aufgeschnitten und der Winzer hatte halt irgendwie ein paar Weine aus seinem Weingut mit dabei und hat dann von der Karte noch mal ein paar zum Vergleichen geordert und das war schon echt nett. Sehr cool. Also man kann, glaube ich, wenn man so ein bisschen in dieser Weinkritikerszene drin ist und die Leute auch ein bisschen kennt, dann kann man da auch echt gut leben. Also es ist einfach sehr lebenswert da unten.
Ja, vermutlich.
Ja.
Und bevor sie jetzt sich alle fragen, was ist denn eigentlich ein Entrecote? Das ist ein Stück aus der Hochrippe des Rindes. ne? Hochrippe ist es, glaube ich. Ja,
ich glaube Hochrippe, ja.
Ein bisschen fettiger als, oder? Ist es eigentlich, ja, nee, ist irgendwie auf seltsame Weise. Ich finde, Entrecôte hat immer sowas, das fühlt sich immer so ein bisschen an im Mund, als wäre es fettig, ist es aber eigentlich gar nicht, sondern es ist einfach nur extrem weiches Fleisch.
Es ist weich, aber es drumherum ist schon auch fett, ne? Also es muss schon, ich muss, sonst wird es einfach auch zu trocken, das Ganze, ne? Hm. Also bei den besseren Stücken Fleisch habe ich ja immer Fett mit dabei, damit das nicht zu trocken wird.
Ja. Jetzt habe ich Bock auf so einen Steak. Mist.
Ja.
Ach verdammt, vielleicht fahre ich da gleich noch hin. Oh. Jetzt zwitscher ich mir einen und dann steige ich aufs Motorrad und dann fahre ich Schnitzel essen. Was trinken wir denn heute eigentlich?
Genau, womit fahren wir denn an?
Ich habe keine Ahnung.
Mit Lemberger, ich sage das jetzt mal einfach so, weil er zum einen der jüngste Wein ist von 2011 und zum anderen am wenigsten Alkohol hat mit 13%.
Mhm. Ich muss bei Lemberger immer denken an diese Szene aus Stonk, wo Uwe Ochsenknecht sagt, woher die Hitler-Tagebücher kommen, also über welche Umwege aus dem Ausland die gekommen sind. Da kommt nämlich Lemberg, da gibt es irgendwie so Lemberg, Leningrad, Leipzig. Und George nickt dann wissend. Oh, Birnenschorf.
Genau, Lemberg. Daran erinnere mich.
Lemberg. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, darum, das habe ich dann immer, wenn ich einen Lemberger höre. Ganz schön warm.
Das ist in Lemberg, ist in Slowenien, ne? Ja, genau.
Slowenien ist das. Ja. Ja, das ist in Slowenien.
Ja, weil das ist nämlich in Slowenien. Ja. Ja.
Der ist wirklich ein bisschen sprittig. Das könnte jetzt echt ich hoffe, es liegt an der Hitze. Schwarze Kirschen,
ja, überhaupt Kirschen.
Noch mehr Kirschen.
Und noch mehr Kirschen.
Oh, ich habe mir neulich bei Walters.
Pflaumen, so ein bisschen.
Walters in Dresden. Blaubeersaft bestellt. Das war geil.
Oh Gott, irgendwie als Sirup?
Nee, als Saft. Nee, richtig, nee, das ist einfach so Back in Box, ne?
Ja.
Und so 3 Liter.
Ach so, Blaubeer, das ist dieser Back in Box.
Oder Heidelbeersaft. Oder Blau, ist ja selber. Gleich, ja. Und furchtbar teuer. Das wird das teuerste Getränk, abgesehen von Wein und Schnäpsen und so. Also das teuerste Softdrink, den ich je in meinem Leben gekauft habe.
Ah ja, okay.
Ich weiß gar nicht, was das war, so 3 Liter, 18 Euro oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Also es war sehr teuer, aber super. Kann ich jedem nur empfehlen. Haben wir irgendwie in einem Tag weggesoffen, das Zeug.
Ich habe mir jetzt irgendwie bei Monin oder Monin, ich weiß nicht, die halt diese Sirups herstellen. Mhm. Da habe ich mir irgendwie was bestellt. Ich hatte das immer vergessen, aber als ich in Südfrankreich war, haben die immer bis abends sozusagen, haben die immer Anis-Sirup sich ins Wasser gekippt. Und danach haben sie dann mit Ricard angefangen. Also
ja, sehr gut.
Das gleiche dann mit Alkohol. Aber tagsüber halt das ohne Alkohol. Und irgendwie hatte ich da jetzt Bock drauf, aber ich hatte irgendwie keinen Bock, irgendwie ständig Alkohol zu mir zu nehmen. Aber das schmeckte sehr lecker. Und dabei habe ich dann gesehen, dass die mittlerweile auch einen Gin-Sirup rausgebracht haben.
Ach, was?
Also Wacholder und Zitronenschalen und so weiter damit drin. Und den habe ich mir mal mitbestellt. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Die machen ja auch so ein Bitter, also so ein.
Ich habe mir davon noch nie was gekauft. Ich sehe die immer nur da rumstehen irgendwo, diese Flaschen, aber.
Also wer Campari mag, dieser Bitter von denen, der schmeckt wirklich wie Campari. Also wenn du da O-Saft mit dazu tust, dann ist da kein großer Unterschied. Also man vermisst dabei den Alkohol nicht, weil man wirklich dieses typische vom Campari, dieses typische bittere Aroma hat und dann eben diese Süße dazu und that's it. Und diesen Alkohol vermisst du überhaupt nicht. Und bei diesem Anisette eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nicht.
Das ist jetzt wieder so eine von diesen Sendungen, wo ich hinterher so ein bisschen Knülle bin und dann anfange, das Internet leer zu bestellen, obwohl ich gerade gar keine Kohle auf dem Konto habe. Und das ist nur deine Schuld. Und meinst, es wird kein Wein werden, weil ich so viel...
Sonnenuhrring von Momos Glashütte noch gar nicht bestellt?
Nein, um Himmels Willen, das Ding kostet, was kostet das? 120 Euro?
Ja, ja.
Ich muss ja jetzt aufpassen. Ich habe jetzt nur noch ein paar Monate, wo ich gut verdiene. Stimmt. Und ab nächstem Jahr muss ich ja ein bisschen, ne, da ist ja dann nicht mehr, da bin ich ja nicht mehr beim RBB für 6 Monate mindestens. Ob es danach weitergeht, weiß ich dann ja auch nicht und so. Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt nicht irgendwie... Also ich sag mal so, vor 1,5 Jahren hätte ich das mit diesem Sonnenuhrring echt noch gebracht. Ja, eben. Genau. Aber geiles Teil, oder?
Ja, cool. Schon, ja. Müsste man so wie bei Aston Martin, wenn du dir eine Uhr kaufst, kriegst du das Ding mit dazu sozusagen.
Ja, wahrscheinlich ist das so, oder?
Ja, könnte sein.
Also so eine Uhr kann man kann ich auch keiner. Das kostet ja auch über weit über 1000 Euro die Uhren, ne?
Nee, ich glaube, die kosten auch. Also es gibt auch welche, die weniger kosten, aber das ist.
Ja, da kriegst du dann keinen Sonnenuhren dazu.
Ist egal.
Genau.
Irgendwie weit außerhalb dessen, was ich für eine Uhr momentan ausgeben würde. Ich finde ihn sehr schön. Also der riecht. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber er riecht toll. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Schwarzkirsche, Stein und
Stein.
Zerdrückten Käfer oder sowas irgendwie.
Schwarzkirsche, Stein und Käfer.
Ja, finde ich.
Ich habe jetzt Käfergeruch nicht so präsent, ja, weil ich so selten am Käfern rieche. Du hast dir Käfer, wie hast du das gemacht?
Ja, so als Kind mal, so experimentiert so. Halt. Und das habe ich aber irgendwie nie aus der Nase bekommen, sozusagen. Ich weiß immer noch, wie das gerochen hat. Also ich würde das jetzt nicht nochmal wiederholen, aber...
Also ich finde nur Kirsche gerade.
Okay.
Aber bei mir hat der ja auch Zimmertemperatur. Und bei mir ist es, also ich wohne halt in einem Altbau. Und Altbauten haben, wie du eben schon gesagt hast, den Vorteil, dass sie eigentlich kühl sind. Aber wenn es dann wirklich jetzt mal so wie jetzt die letzten zwei Wochen fast durchgehend sehr, sehr heiß ist, dann heizt sich dieser Altbau halt so sehr auf, dass selbst wenn du dann draußen nur noch 22, 23 Grad hast, es drinnen immer noch wahnsinnig heiß ist, weil die Wände nach innen abstrahlen wieder. Das ist dann... Daher ist mein Wein wahrscheinlich über deiner Zimmertemperatur.
Ja, das kann sein. Also, wir haben Lemberger im Glas und Lemberger ist das gleiche wie in Österreich der Blaufränkisch.
Mhm.
Also, Blaufränkisch ist wahrscheinlich mittlerweile bekannter als der Begriff Lemberger. Denke ich mir mal.
Oh, lecker ist er. Mhm. Ja.
Und das ist irgendwie eine ziemlich alte Rebsorte, die wahrscheinlich sogar aus irgendwie Österreich, Slowenien so in der Ecke kommt. Und wenn ich mich recht erinnere, war es Karl der Große, der irgendwie, also der sowieso sehr viel für den fränkischen Weinbau getan hat, der auch dafür gesorgt hat, dass diese Sorte irgendwie angebaut wird. Es gab damals sozusagen die Guten und die Schlechten. Und die Guten sozusagen ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen. Und die Guten waren die fränkischen Sorten und die man auch heute noch in Frankreich hat zum Beispiel. Und die Schlechten waren damals die hunischen Sorten oder heunisch wurden die genannt.
Ah, hunisch, heunisch. Heunisch hatten wir auch schon häufiger mal.
Genau, ja. Weil der weiße Heunisch zum Beispiel so ein Stammvater vom Riesling ist zum Beispiel.
Mhm.
Und... also überhaupt sozusagen Grundlage für verschiedene Weißweine ist und oder Rebsorten besser gesagt. Und das war aber damals verschrien, weil der halt sehr säurestark war, wie Riesling ja auch. Und man hat halt damals diese Weine nicht oder nur in den seltensten Fällen tatsächlich bis zur Spätlesereife halt ausreifen lassen. Das heißt, man hatte immer irgendwie, zumal man ja damals sowieso meistens diesen gemischten Satz hatte, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet.
Was war das nochmal?
Man hat ganz viele verschiedene Rebsorten im Weinberg angebaut, zusammen, also gemischt. Einfach schon deswegen, weil ein Weinberg, in dem ganz viele verschiedene Rebsorten und eben, also Wein eh Monokultur, aber wenn man eben nur Riesling oder nur Lemberger hat, dann ist so ein Weinberg anfälliger, als wenn man verschiedene Sorten durcheinander mischt.
Mhm.
So. Und das hat man halt getan und man hat halt verschiedene Sorten verschiedener Reife Lesezeitpunkte sozusagen zusammengepflanzt, hat
okay.
Sich immer eine Hauptrebsorte genommen und wenn die dann reifer,
alles zum Beispiel, gelesen.
Elbling, hat man alles gelesen und man hatte immer ein paar dabei, die weniger reif waren, ein paar, die ein bisschen vielleicht überreifer waren und im Durchschnitt hat man aber eben immer einen vernünftigen Wein hinbekommen.
Mhm.
So, und allerdings gab es sozusagen den einfachen gemischten Satz, das war sozusagen der fürs Volk und dann gab es eben den fränkischen gemischten Satz, das war dann der für den Zehnten, also den man an den Adel abgeben musste.
Wann haben die denn rausgefunden, dass es viel sinnvoller ist, keinen gemischten Satz zu machen, sondern lieber hinterher zusammenzuschütten, also ein Cuvée zu machen?
Naja, das ist halt die Frage, ob es tatsächlich sinnvoller ist. Ne? Also es ist
so.
Dieser gemischte Satz erlebt ja gerade so ein bisschen so ein kleines Revival, Weil halt manche, ja, also letztlich, du kriegst halt, ja, wie soll ich sagen, stimmt auch nicht so ganz. Also es gibt wirklich gute gemischte Sätze, die wirklich klasse haben. Im Allgemeinen wird es wahrscheinlich kein exzellenter Wein sein. Hm. Also man hat dann erstmal sozusagen angefangen, überhaupt dann Sortenreihen auszubauen, ne? Also nur Riesling sozusagen, also den Riesling reinsortig anzubauen und auszubauen oder andere Rebsorten. Und die Cuvée, also wann Cuvées entstanden sind, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also im Bordeaux zum Beispiel ist es irgendwie, ich denke mal, schon seit dem 17. Jahrhundert oder so gang und gäbe. Mhm. Ja. Aber in Deutschland war bis in die 20er Jahre hinein, war der gemischte Satz eigentlich noch die Mehrheit in den Weinbergen und so reinsortige Rieslinge oder so waren seltener. Dafür allerdings teuer. Also die deutschen Rieslinge so zum Ende des 19. Jahrhunderts gehörten mit zu den teuersten Weinen der Welt. Teurer als Bordeaux. Ja.
Wie kommt's?
Ja, die waren halt sehr begehrt. Also diese.
Also einfach nur begehrt, also nicht irgendwie besonders aufwendig in der Herstellung oder sowas oder knapp.
Nö, Angebot und Nachfrage, ne? Mhm. Ja, knapp. Also es gab eben nicht so viel und das, was es gab, war halt schnell weg und wurde dann auch nach Frankreich und weiß ich nicht wohin verkauft. Ne? Mhm. Also wenn du auch historische Weinkarten siehst aus französischen Pariser Restaurants oder so, dann haben die deutschen Weine von der Nahe oder von der Mosel oder teilweise aus der Pfalz, so von Buhl oder so, Bassermann Jordan oder so, die haben richtig hohe Preise. Mhm.
Was mir auffällt an dem Lemberger ist jetzt, der ist ziemlich schnell weg, ne? Das ist auch so, wenn er ein bisschen gekühlt wäre, könnte man den prima auch so zum Grillen trinken oder sowas, ohne dass der, dass es einem wehtut.
Ja, finde ich auch. Also aber jetzt nicht unangenehm schnell weg, ne?
Nee,
aber keine überdimensionierte Länge. Mhm. Aber es ist halt auch ein Wein für, ich glaube, 7,50 Euro.
Ne? Naja gut, da kannst du nichts sagen.
Nö, finde ich auch, 7,90 Euro, genau. Nee, da kannst du echt nichts sagen. Also dafür hat er eine schöne Frucht, finde ich.
Ja.
Ne, also am Gaumen eine schöne Würze. Und durchaus, also ich finde, er hat einen schönen eigenen Charakter. Und das finde ich eigentlich entscheidend.
Das kann ich jetzt gar nicht so gut beurteilen, weil ich so viel Rotwein gar nicht trinke und mich sowieso nicht dran erinnere, wenn ich ihn getrunken habe. Mhm. Wir haben übrigens mindestens einen Mittrinker, der im Chat rumgammelt. Mhm. Das ist Chrysophylax. Zechwein, ja, Zustimmung.
Zechwein. Ja, Zechwein. Ne? Ich würde den auch den auch gleich gekühlt trinken. Ich würde den auch zum Grillen trinken oder so. Der hat weiche Tannine, ne? Also.
Ja, überhaupt kein Pelz im Mund mehr.
Nee. Schön weich. Jung. Also deswegen auch sehr sozusagen so eine frische Kirschfrucht. Doch, schon ziemlich gut. Mhm. Finde ich echt gut. Ja, also wird eben in vor allen Dingen in Württemberg angebaut, eben als Lemberger und in Österreich als Blaufränkisch sehr bekannt. Und kam sozusagen aus dieser österreich-slowenischen Ecke irgendwie über, witzigerweise, übers Elsass nach Deutschland irgendwann und hat sich dann eben da unten in Württemberg sozusagen irgendwie ein bisschen festgesetzt. Und witzigerweise hat man irgendwie rausgefunden über DNA-Analysen, dass ein Teil wohl wiederum, also der Eltern wiederum ein tatsächlich der weiße Hornisch ist. Mhm. Zusammen mit irgendeiner anderen Sorte, möglicherweise blauer Silvaner.
Weiß man eigentlich, welches der erste Wein war? Also was die Eltern des ersten Weines sind? Oder der letzte gemeinsame Vorfahre oder sowas?
Ich glaube nicht. Ja. Müsste ich nochmal nachgucken. Also ich habe ein neues Weinlieblingsbuch, das heißt Wine Grapes und ist von Vuja Moss geschrieben und also das ist ein Schweizer Ampelograph, also ein Rebenforscher.
Ampelographie heißt das, ach schön.
Ampelographie. Und von zwei, also von Jancis Robinson, das ist ein englischer Master of Wine von ihrer Kollegin. Und die drei haben wirklich ein ganz fettes, weiß ich nicht, 4 Kilo wiegendes Buch über sämtliche Rebsorten geschrieben, die noch angebaut werden. Und das ist großartig. Also wer sich irgendwie so ein bisschen dafür interessiert, das ist echt Lesestoff, weil du einfach so Querverbindungen ständig findest und einfach einen Überblick davon bekommst, wo diese Sachen überhaupt herkommen, ja, und wie die verbreitet worden sind auch, ne, über, weiß ich nicht, was, Transportwege, alte Transportwege oder so, und über die Detektivarbeit, die leisten, um herauszubekommen, welche Sorten eben mit welchen in irgendeiner Weise verbandelt sind. Das ist schon ganz spannend.
Interessanterweise gibt's das als Kindle-Ausgabe sogar.
Echt cool, ja. Das ist super.
Und die ist auch signifikant billiger, also gebundene Ausgabe 82 Euro, ja. Kindle-Ausgabe 57 Euro.
Ah, okay.
81 zu 57, so rum.
Ja, das ist super. Ja. Und das ist natürlich immer noch teuer, aber die Auflage dürfte relativ klein sein, weil sich dann doch nicht so viele Leute dafür interessieren. Und der Aufwand, um so ein Buch zu erstellen, ist wirklich gigantisch, das muss man echt sagen. Mhm. Und dafür ist es, also wer sich dafür wirklich interessiert ein bisschen, ist es jeden Cent wert, was echt spannend ist.
Und nur gute Bewertungen. Also,
ja. Ja, es ist wirklich, es ist sozusagen das Standardwerk. Das ist letztes Jahr erst rausgekommen. Mhm. Ich habe jetzt in London irgendwie an so einer Veranstaltung mit dem William Moss teilgenommen, wo er so ein bisschen auch über so besondere Rebsorten gesprochen hat, kann man mal in meinem Blog auch nachgucken, da habe ich ein bisschen was darüber geschrieben und es ist super spannend, also es ist wirklich spannend, weil es einfach so eine alte, also es sind einfach so, da sind einfach Rebsorten drin, die man teilweise noch auf 0,023 Hektar findet, ja, also wo es irgendwie, weiß ich nicht was, 2000 Rebstöcke noch von gibt, ja, und mehr nicht, Feierabend, irgendwo in irgendeinem abgeschiedenen Tal in der Schweiz oder so, ja, und daraus wird dann noch ein Wein gemacht, ja, und solche Weine hatte ich halt bei dieser Veranstaltung dann auch auf dem Tisch. Und das ist halt toll. Ne? Oder wie dieser eine Weinstock im Weingut von Ragnitz an der Nahe, wo die im Moment davon ausgehen, dass der irgendwie 400 Jahre alt ist.
Und der trägt immer noch Früchte. Also,
ja.
Super.
Genau. Also der war denen nicht aufgefallen, weil der so ein bisschen aussieht wie Efeu und an so einer Mauer entlang rankt. Mhm. Aber das war halt ein deutscher Ampelograf, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der war halt unterwegs in verschiedenen alten Weingärten und der Weingarten von Ragnitz, der stammt halt aus dem Mittelalter noch. Also da war früher ein Kloster. Das sind ja meistens sind das die alten Weingärten, ja Klosterweingärten. Mhm. Und da hat halt damals Hildegard von Bingen irgendwie ihr halbes Leben verbracht in diesem in diesem Klostergut. Und damals wurde halt Weinbau betrieben, dann lange Zeit nicht mehr und dann wurde es halt irgendwann rekultiviert. Aber es gibt eben noch alte Rebstöcke, wie man jetzt festgestellt hat. Ne? Und das ist der Orléans, also weißer Orléans, der eben auch mit so zu diesen ganz alten Sorten gehört. Und da gibt es halt in Deutschland irgendwie im Moment nur zwei Weingüter, die das die mit im Programm haben. Und bei von Ragnitz wird wird dieser alte Rebstock eben rekultiviert. Also die versuchen den gerade zu vervielfältigen und haben witzigerweise wiederum sozusagen, um dem Ganzen irgendwie einen Sinn zu geben, einen alten gemischten Satz auch gepflanzt. Also das heißt, die haben in anderen Weingärten in Deutschland gesucht nach alten, ganz alten Rebmaterial, also genetisch auch eben altem Rebmaterial und vervielfältigen das halt, ne? Mhm. Innerhalb dieses alten, also in diesem neuen Weinbergen mit alten Rebstöcken.
Was mir außerdem noch aufgefallen ist, gerade wie ich bei Weinbüchern, der große Johnson.
Ja.
20 Euro.
Okay.
Kannst du auch nichts sagen, ne? Gebundene Ausgabe kosten 50er.
Ja, auch nicht schlecht.
Also.
Ja, für solche Sachen, so Nachschlagewerke, ist das ein Kindle ja auch wirklich toll.
Ja, klar, weil du vernünftig drin suchen kannst. Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, vielleicht kommt da ja doch noch was über die Weinbücher, setzt sich das dann durch, da merken dann die Verleger, oh, das lohnt sich doch. Ja, träum weiter, Freundchen, ja, ja. Welches ist der nächste?
Ja, also ich sag noch ganz kurz, so, ja, Weingut Jürgen Ellwanger gehört irgendwie zu den bekannten und guten, wirklich guten, verlässlichen Produzenten in Württemberg. Württemberg ist ja vielleicht das Weinbaugebiet in Deutschland, das noch am ehesten so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich will mich auch nicht verquatschen, so einen problematischen Ruf hat, ja, weil es einfach, weil in Württemberg einfach so viel Trollinger angebaut wird oder ja. wurde. Und Trollinger halt jetzt auch keinen besonders guten Ruf hat. Ne? Das ist halt ein ganz leichter Wein, aus dem man jetzt kein Hochgewächs sozusagen keltert. Und dieser Trollinger hat halt sozusagen den Ruf Württembergs ausgemacht. Ne? Und es kommt erst so Stück für Stück sozusagen an, also in der, sag mal, in der weintrinkenden Bevölkerung, dass es da halt auch noch was anderes gibt. Und sozusagen die Stufe über dem Trollinger, die für württembergischen Wein typisch ist, ist eben der Lemberger. Und der wird aber auch mittlerweile schon als sozusagen großes Gewächs, also auch teuer und aufwendig ausgebaut. Und darüber hinaus haben die halt auch Schwarzriesling, das, was wir nachher noch trinken werden oder gleich. Und dann haben sie halt auch viel Pinot, also Spätburgunder und Frühburgunder und so weiter und so fort. Und auch teilweise ganz, ganz interessante Rieslinge. Also es ist eigentlich ein Weinbaugebiet, was relativ wenige kennen, aber man durchaus entdecken kann. Und Ellwanger, die Weine von Ellwanger gehören auf jeden Fall dazu. Ich hatte irgendwie letzte Woche mal ein Zweigeld probiert von Jürgen Ellwanger und auch der war richtig gut. Sehr schön. Und wir werden irgendwann mal wahrscheinlich im Laufe der Reihe nochmal ein, zwei Weingüter aus der Ecke vorstellen. Oder ich werde die nochmal vorstellen. Ja.
Ja.
So, genau. Lemberger war es. Gehört, obwohl das wahrscheinlich relativ wenig Leute kennen, eben zu den trotzdem am meisten angebauten Rebsorten in Deutschland, roten Rebsorten.
Mhm.
Aber eben nach Dornfelder und Spätburgunder kommt halt sozusagen lange Zeit auch nichts. Ne? Die drittmeist angebaute Sorte ist, glaube ich, immer noch Portugieser. Und man kann aus Portugieser kaum vernünftigen Wein machen. Ja, das ist so eine Rebsorte, die irgendwie für irgendwelche Billig-Cuvées oder so verwendet wird, ja, für so Schoppenweine, ne?
Ach so,
und Schwarzriesling halt auch. Schwarzriesling ist halt an vierter Stelle im deutschen roten Rebsortenspiegel und es kennt kaum jemand.
Mhm.
Und da hat er halt auch so einen dubiosen Namen. Ne? Also was soll Schwarzriesling sein? Hat natürlich mit Riesling nichts zu tun, die Rebsorte. Ja. Hat nur deswegen den Namen wahrscheinlich bekommen, weil die Blattform ähnlich dem Riesling ist. Ein anderer Name für Schwarzriesling in Deutschland ist Müllerrebe.
Einfach klingt auch scheiße.
Klingt auch total scheiße. Liegt daran, dass die Blätter in einer bestimmten Phase so einen weißen, wie mehlig wirkenden Rand kriegen. Hat man es halt Müllerrebe genannt, sehr einfallsreich. Und in Frankreich heißt diese Rebsorte Pinot Meunier.
Habe ich sogar schon häufiger gehört als Müllerrebe.
Ja, weil sie eben auch wirklich häufig angebaut wird. Sie ist die drittwichtigste Rebsorte in der Champagne.
Mhm.
Und sie stammt vom Pinot ab, vom Pinot Noir, vom Spätburgunder und ist im Prinzip eine Chimäre, also im Prinzip eine mutierte Abart des Pinot Noir, ohne dass sie jetzt irgendwie noch einen anderen Elternteil hätte. Ja, also genetisch ist sie im Prinzip gleich wie der Pinot, hat sich aber eben irgendwann anders entwickelt.
Frage aus dem Chat, in Württemberg, da wüchse Akolon oder so ähnlich.
Ja, kennst du auch das? Ja, Akolon kenne ich auch, aber da weiß ich jetzt im Moment gar nicht genau, ob das eine sozusagen irgendwie eine Hybridrebe ist oder ob die irgendwie neu gezüchtet worden ist. Ich guck mal gerade nach.
Oder so. Soll ich eine Pausenmusik einspielen?
Nö, das kriege ich noch gerade hin.
Alles
so,
klar, okay.
Glaube ich. Nee, 71 ist die gezüchtet worden. Und da hat man den Lemberger, den wir jetzt gerade im Glas hatten, mit dem Dornfelder gekreuzt. Und da ist dann Akolon rausgeworden.
Akolon klingt auch so ein bisschen, als wäre das ein Wein, der extra aus Glykol gemacht worden ist oder so.
Ja, ist furchtbar der Name.
Akolon geht halt gar nicht.
Nee, geht gar nicht. Wird auch kaum irgendwie, glaube ich. Also ich guck mal gerade, es sind 460 Hektar bestockt. Das ist wirklich nicht viel. Also 460 Fußballfelder. Akolon gibt es immerhin. Schmeckt wohl ein bisschen ähnlich wie Lemberger und hat so eine tiefere Farbe vom von Dornfelder, der Dornfelder ist ja sehr dunkel.
Mhm. So. Du immer mit deinem Dornfelder.
Ja, der Dornfelder.
Schlimm.
Ja, den wird man ja auch nicht los hier.
Nee. Also
man wird den Dornfelder. Das
ist Dornfelder ist wie Scheiß am Schuh.
Ja, genau.
Das kriegst du nicht mehr ab. Irgendwann werde ich nochmal einen Dornfelder trinken, der mir schmeckt. Und dann meinen Frieden damit machen.
Vielleicht ein, zwei, drei, aber mehr kenne ich auch nicht. Also einer ist zum Beispiel vom Weingut Bäder, da hast du auch schon Weine von getrunken.
Habe ich?
Ja.
Okay.
Die machen einen schönen Dornfelder, also den kann man echt gut trinken. Ja, aus Rheinhessen.
Jo. Apropos trinken, was...
Schwarzriesling 2009 aus dem Weingut Friedrich Becker Pfalz. Also zu Schwarzriesling wäre dann noch zu sagen, eben Pinot Meunier in Frankreich genannt. Drittwichtigste, eine der drei Rebsorten in der Champagne. Es gibt noch ein paar mehr, aber es gibt zu 99,5% eben nur Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay. Und der Pinot Meunier ist halt sehr fruchtig. Ne? Also die fruchtigste dieser drei Champagner-Rebsorten. Und meistens oder viele verwenden diese Sorte eben auch in Deutschland, um daraus Sekte zu machen.
Mhm.
Ja, oder einen Teil von Sekten, Teil zu versekten. Ich denke, dass Friedrich Becker, der einer der wichtigsten und besten deutschen Spätburgunder-Winzer ist und auch international irgendwie zu den drei wichtigsten deutschen Winzern gehört, dass der den Schwarzriesling vornehmlich auch anbaut, um damit eine Sektcuvée herzustellen. Mhm. Schätze ich einfach mal so.
Hinten steht drauf, wie er zu schmecken hat. Das finde ich immer sehr lustig, wenn das dabei steht. Und dann kann man das immer überprüfen. Dieser elegant saftige Schwarzriesling ist auf tonig-lehmigem Boden mit Kalkanteil gewachsen und besticht durch feine, an Waldbeeren und Kirsche erinnernde Frucht. Ja. Er wurde selektiv von Hand gelesen und traditionell in offenen Bütten vergoren. Im Anschluss reifte er für 14 Monate in kleinen Eichenholzfässchen.
Mhm. Wobei ich das ja immer schön finde, wenn die draufschreiben, wie sie den Wein verarbeitet haben.
Ja, aber wenn sie draufschreiben, wie er schmecken soll, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, aber die wenigsten Leute, die lesen sich das durch und sagen, ja scheiße, ich wollte das aber selber entdecken, sondern die meisten wollen irgendwie eine Idee davon haben, wie er tatsächlich schmeckt.
Schlimm wird's halt erst, wenn hinten draufsteht, zu welchem Fleisch er passt. Das finde ich.
Ja, vor allem, weil da halt steht, passt hervorragend zu Pasta und genau. Dunklem Fleisch oder sowas.
Das ist immer so ein bisschen, halt diese Empfehlungen im Supermarkt sind, ja. Das ist so ein bisschen was von Astrologie, ne? So, also Horoskop in der Zeitung.
So. Ja.
Passt irgendwie auf jeden so ein bisschen irgendwie.
Ja. Ja.
Ich finde, der hat sowas Toastiges, also Röstbrotiges.
Also er hat in der Nase erstmal einen typischen Spätburgunder oder Pinot-Nase. Ne? Sowas, was wir in der letzten Folge bei den drei Pinots auch hatten.
Pinase.
Pinot de Pinase.
Lass uns einen Weinladen aufmachen, der so heißt.
Pinot de Pinase.
Und dann kopieren wir immer alle Texte von Pinard de Picard. Aber so ersetzen aber da so einzelne Worte Pinot durch irgendeinen Pinase Scheiß. Art, genau.
Also der hat, also ich würde sagen, er hat Wald, Erdbeeren und Kirsche so ein bisschen.
Ja, wie es hinten drauf steht, ne?
Naja, er hat schon Kirsche und es ist, aber
Waldbeere ist,
also, aber viel stärker ist für mich tatsächlich Erdbeere und Himbeere. Ja.
Erdbeere und Himbeere? Na, das wäre dann ja Waldbeere, ne?
Ja, Walderdbeere und Waldrandhimbeere.
Waldrandhimbeere. Das ist doch lächerlich hier. Das wird doch alles lächerlich.
Das ist doch zweijährige Waldrandhimbeere. Waldbrand-Erdbeere.
38%iger Waldbrand. Das ist doch nicht schlecht.
Stimmt. Und dann hat er was von Orange, finde ich.
Achso, ich dachte, jetzt kommt noch was Lustiges.
Nee, mir ist gerade noch nichts wieder eingefallen. Leider.
Ich habe gerade Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie was richtig zuzuhören. Ich habe nur eben dieses Röstbrotige gerade.
Röstbrot ist nicht schlecht.
Also so ein bisschen so, ne, so Toast halt.
Toast, ja.
So was aus der Küche wabert.
Ja, aber ganz dünn bestrichen mit so einer Erdbeer. Also genau, das ist noch warm, das Röstbrot. Und da ist so ein bisschen Erdbeer und ein bisschen Himbeere drauf. Und aus dem daneben stehenden Glas
Orangensaft. Ich habe gerade
den Duft drüber geweht.
Ich habe gerade den Eindruck, dass ich nicht mein Tastingglas hätte nehmen sollen. Weil das zusammen mit der Temperatur einfach zu viel Bums macht gerade in der Nase. Also ich habe wirklich so einen sehr, sehr starken Alkoholdunst immer mit drin noch. Mal trinken.
Mal ausspucken. Ja, das ist nicht schlecht. Also immer vorausgesetzt, dass Schwarzriesling echt jetzt nicht so die Highlight-Rebe ist, ja.
Aber es ist trotzdem ein Ui.
Ja.
Mit einem sehr langen Nachhall.
Ja, ich auch. Also das ist echt gekonnt, weil ich glaube, so einen guten Schwarzriesling habe ich tatsächlich noch nicht getrunken. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele getrunken, muss ich sagen. Der beste, den ich bisher hatte, war von Schneidmann aus Stuttgart. Das ist so einer der Vorzeigewinzer aus dem Bereich Württemberg wieder. Und von Hans Hengerer, der war auch schön, aber das hier ist wirklich nochmal deutlich besser. Das ist echt gut.
Also wirklich sehr lecker.
Ja. Wow, das ist gut. 4 Jahre alt, merkt man eben auch gar nicht an.
Ja, der hat eine sehr
leichte braune Brauntönung in der Farbe. Ne?
Aber es schmeckt sehr frisch, finde ich.
Also, er schmeckt sehr frisch und er hatte echt ein super eingebundenes Holz. Also wenn der in kleinen Eichenholzfässern ausgebaut wurde für 14 Monate, das ist echt eine lange Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt im Wesentlichen nicht neue waren, die Eichenholzfässer, sondern gebraucht, weil er sonst echt nochmal einen deutlich stärkeren Eichenholzton haben müsste eigentlich. Aber das ist so echt gut gemacht. Wow, hätte ich nicht gedacht.
Auch eine sehr interessante Säure.
Ja.
Also eine sehr, sehr lang anhaltende Säure. Der Chat sagt gerade, Schwarzriesling gibt's halt nur in geil oder beschissen.
Ja, in der Champagne kommen sie jetzt immer mehr darauf, dass das auch Solo eine richtig coole Rebsorte ist. Ne? Also die wurde bisher, also bis vor wenigen Jahren, fast ausschließlich in einer Cuvée verwendet. Und ansonsten nur von einigen Winzern. In der Champagne gibt es ja immer sozusagen die großen Häuser und die Winzer. Mhm. Und die Winzer trauen sich halt sozusagen neue Wege zu gehen. Und da gab es dann halt ein paar, die irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt mal reinsortigen Pinot Meunier. Und das kommt immer mehr. Das kommt immer mehr und mittlerweile eben auch bei den Häusern, die so Rebsortenreine Champagner ausbauen. Also bei Chardonnay macht man das ja schon länger. Die heißen ja dann Blanc de Blanc Champagner. Mhm. Aber Pinot Meunier ist halt ziemlich neu. Ja, das ist toll. Das gefällt mir echt gut.
Ja.
Vorrangend. Für die Sorte echt gut. Also den könnte man auch gut irgendwo mal so als blind in so eine Blindprobe einbauen als U-Boot, wie man das so schön nennt.
Ne? Als U-Boot.
Ja, du hast irgendwie 10 Spätburgunder und dann stellst du mal den Schwarzriesling dazu.
Ach so.
Otto, weißt du?
Und das ist dann, wo alle sagen, oh, was ist denn das?
Boah,
und dann,
ja, nicht schlecht.
Und dann machst du es auf und dann sagen, aha! Verstehe.
Wenn man das mag. Der Wein kostete, der ist ausverkauft mittlerweile. Wir haben mit der Sendung, glaube ich, alles leer gekauft. Also das,
die sollen mal was springen lassen dafür. Diese
ich weiß nicht, aber das, was tatsächlich, also ich weiß, dass manche, die, also zumindest von zweien weiß ich es, die wollten das Dreierpaket noch kaufen, was wir jetzt haben. Und die haben den St. Laurent nicht mehr bekommen. Der war irgendwann zwischenzeitlich schon ausverkauft. Mittlerweile ist halt auch der Schwarzriesling ausverkauft. Der hat 9 Euro gekostet, die Flasche.
Ich finde das und jetzt gerade sehr, sehr schade, dass der offen ist.
Der offen ist?
Dass der offen ist und also ich hätte den jetzt gerne so lange noch zu, bis ich Lust habe, eine Flasche Rotwein zu trinken.
Ah, ja.
Also das
ja,
passt halt, passt gerade nicht in meinen Alltag, mich damit jetzt nachher zuzulöten.
Mhm. Verstehe ich.
Aber sehr ärgerlich. Wenn ich morgen nicht arbeiten müsste. Ah. Anders, wenn ich morgen nicht 2 Dienste hätte.
So. Ja, verstehe. Ja, stellen in den Kühlschrank, machen morgen Abend, trinken morgen Abend weiter.
Nee, morgen Abend habe ich ja den 2. Dienst. Ich habe morgen Abend noch eine Sendung. Ich habe einen Kollegen vertreten. Und komme dann irgendwie nachts um 2:30 nach Hause und dann werde ich mir keinen mehr verlöten. Mhm. Und Freitag ist dann zu spät. Freitagabend kann ich nicht, Samstagabend kann ich nicht. Alles schlimm. Alles schlimm. Ein riesen Schlamassel. Vielleicht muss ich einfach morgen tagsüber trinken, wenn ich in der Redaktion sitze.
Oder einfrieren?
Nee, ich stelle mir einfach die Flasche in die Redaktion, so tock. Und mach zwitscher mir ein während der Arbeit.
Tu den doch in hier so Eiswürfel-Dinger.
Oder in so eine Saftflasche.
So ein bisschen Schwarzriesling lutschen.
Meinst du,
also, wenn man Eiswürfel.
Meinst du, das gefriert? Gefriert das? Kann man Wein einfrieren? Habe ich ja nie ausprobiert. Geht das?
Ja, klar.
Cool.
Sollte das nicht gehen?
Weiß ich nicht, also, weil Alkohol und das.
Ja, nee, das ist nicht genügend Alkohol. Da musst du schon Schnaps haben.
Ah, okay.
Ja.
Ah, das wäre ja wirklich eine geile Idee, das in, irgendwie in auch noch am besten in so Motto-Eiswürfel irgendwie, weißt du, so kleine Schiffchen und ich habe so
ja, genau.
Gin and Titanic heißt das. Ich habe so ein Eiswürfel-Set, das heißt Gin and Titanic und da sind halt so, kannst du halt Eiswürfel, so drei kleine Titanics und ich glaube drei oder vier kleine Eisberge
das ist cool.
Kannst du dann in dein Glas werfen.
Ah, das ist eigentlich eine gute Idee. Hier in Hamburg gibt es so einen Lego-Shop, die hatten auch irgendwie, weiß ich nicht, was Darth Vader und so Lego-Figuren als Eiswürfel.
Auch geil.
Das war cool, ja, aber unglaublich teuer. Da war so ein Silikonteil mit drei Ausbuchtungen, ja, also für drei Eiswürfel, ich glaube 5 €.
Ja, das ist halt, um Leuten was zu schenken, wenn man nicht weiß, was man ihnen schenken soll.
Ja, genau.
Ja. Ich bin gerade dabei, diese Flasche zu trinken. Ich sollte die sehr, 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 sehr lecker.
Friedrich Becker, noch mal kurz gesagt, sein Sohn heißt, glaube ich, auch Friedrich oder Fritz, besser gesagt, der so immer mehr mitmischt im Weingut. Irgendwie Anfang der 70er Jahre gegründet, eigentlich ein richtiges Spätburgunder-Weingut, aber die haben auch jede Menge anderer Burgunder, vor allen Dingen Burgundersorten im Programm, wie eben auch Schwarzriesling. Also sozusagen in Anführungsstrichen Burgunder-Magier, weil die roten Burgunder wirklich Weltklasse sind. Ne? Also die räumen auch auf welchen internationalen Verkostungen, wo dann auch renommierte andere französische oder weiß ich nicht was Weingüter mit dabei sind, räumen die ordentlich ab, weil sie einfach wirklich sehr, sehr guten Spätburgunder machen. Die sitzen eben in der Pfalz am Pfälzer Wald. Und das Besondere ist bei diesem Weingut, dass sie auch Lagen im Elsass haben. Und den aber als deutschen Wein, also aufgrund einer Sonderregelung als deutschen Wein, also als ihren Pfälzer Wein verkaufen können. Das heißt, die Weinberge, die reichen teilweise bis ins Elsass rein. Und beziehungsweise hat er einen Weinberg dort, der, glaube ich, so ein bisschen verwahrlost war. Der gehörte auch mal zu einem Kloster und hatte dann keinen Pächter mehr und er hat ihn übernommen und kann ihn aber eben als deutschen Wein oder Pfälzer Wein verkaufen. Aha. Irgendwie in Frankreich nochmal gesondert abfüllen und so weiter und so fort.
Ja. Die machen eine Menge Kenke, oder?
Ja.
Meine Güte.
Ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass man da irgendwie wirklich klare und strikte Regelungen hat, weil sonst halt auch super viel gepanscht würde. Und
ja, noch mehr als ohnehin schon gepanscht wird, meinst du?
Ja. Ja. Ja, klar, kommt ja auch immer wieder vor.
Ja. Oder irgendwie Tankschiffe in Marseille, Bordeaux an Land pumpen.
Ja, so. Ja, sowas.
Also sowas hat mir mal in Frankfurt, da gab es so ein, wie hieß denn der Laden? Micha Apostroph S irgendwas in im Nordend war der. Also bei mir in der Nähe. Also nicht, dass ich im Nordend gewohnt hätte, sowas kann sich ja keiner leisten, aber da bin ich öfter mal Wein kaufen gegangen. Und der Typ hat mich an Sauvignon Blanc auch rangeführt mit den Worten, hier! Und eine Flasche auf den Tisch geknallt. So muss es Sauvignon Blanc schmecken. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich die jetzt wohl mal. Sonst kriege ich nachher noch aufs Maul. Und er hatte aber recht. Also so musste ein Sauvignon Blanc schmecken. Natürlich weiß ich nicht mehr, wie er heißt.
Ja, scheiße.
Und was das war. Ich glaube, ich habe das damals aber auf Stackenblochen verblockt.
Okay.
Der dicke Micha. War so ein ganz dicker Typ, der dann nochmal, war so ein Laden, da gab es halt Wein und so Nippes und Fläschchen und Gläser. Und der hat abends immer gekocht. Da gab es dann abends was zu essen. So, aber was er gesagt hat, nicht was du haben wolltest. Aber okay. So musste Sauvignon Blanc schmecken. So, ich schütte jetzt mal das andere ein hier mit.
Hast du eigentlich den Sauvignon Blanc aus Slowenien vom Zieheck? Also
ja, super.
Super.
Das war
oder?
Das, was du mir geschickt hattest jetzt, ne, ja, ja. diese drei Flaschen. Hammer.
Hammer, also, oder?
Hammer. Ja. Wirklich totaler Hammer. Ja,
so finde ich, muss eigentlich auch Sauvignon Blanc schmecken.
Mann, war also, das gut.
Ja, finde ich auch super.
Ach.
Einfach auch, also so französisch einfach durchgegoren, knochentrockenes Zeug. Mhm. Ne?
Ja, die Liebste war auch sehr, ich wollte gerade sagen, die Liebste fand das, die meinte auch, sauer ja, macht
deswegen
lustig.
Deswegen dachte ich, das ist doch schön für euch.
Ja, sehr schönes Zeug.
Du hast mir erzählt, dass du auch ganz gerne, oder sie auch gerne Entre deux Mer trinkt.
Ich trinke sehr gerne Entre deux Mer, also.
Okay.
Bei ihr
aber das ist eher so klassischer Sancerre-Stil, würde ich sagen, was die da produziert haben.
Ja, aber wie ein Entre-deux-Mer kam der mir nicht.
Nicht. Okay. Aber die vergehren den meistens auch durch, zumindest im Entre-deux-Mer.
Mhm.
Aber die haben meistens noch ein, zwei andere Rebsorten mit dabei, so ein bisschen Semillon und Muscadelle, sodass diese Weine im Entre-deux-Mer noch ein bisschen mehr Frucht haben.
Mhm.
Ja, das dritte, was wir heute haben, der dritte Wein ist ein St. Laurent.
Moment, ich schütte den mal ein und versuche mal Atmo zu machen dabei. Warte mal.
Ja. Ah, schön. Muss mal so ein bisschen Atmosphäre hier in die Sendung bringen.
So ein bisschen. Gluckern geht mit diesen schlanken Flaschen auch immer sehr gut, finde ich. Ist das schwarzes Zeug, alter Vater. Boah, ist ja dunkel. Der ist aber mal richtig dunkel. Bist du sicher, dass das Wein ist und kein Teer?
Ja, ich mal.
Teer. Tatsächlich sehr ledrig auch, ne?
Ja. Würzig, ledrig. Also, wenn Früchte dann eher so schon fast so ein bisschen eingelegte oder Trockenfrüchte, ne? So ein bisschen.
Trockenfrüchte kommt, ja, Trockenfrüchte ist gut. Trockenfrüchte in der Ledertasche.
Ha, das ist super. Also an der Nase, in der Nase ist es klasse, finde ich. Super schön. Also dicht auch einfach, so eine dichter. Dichter Duft, kann man das sagen?
Dichter Duft, ja, aber dann brauchst du noch irgendwas Drittes mit D, damit es irgendwie einen Stabreim etwas kraftvoller macht. Dichter, dunkler, dichter Duft. So.
Genau.
Ich hätte einen Equalizer einschalten sollen, damit es dunkel, irgendwie dunkler wird. Aber nee.
Also wir haben die zweite Rebsorte heute, die im Prinzip aus Österreich kommt, aber eben auch heimisch geworden ist in Deutschland. Mhm. Und das ist eben der St. Laurent.
Im Barrique gereift.
Im Barrique gereift.
Steht hinten drauf, aber in Anführungszeichen. Das heißt sozusagen im Barrique gereift. Weiß der Geier, was sie wirklich damit gemacht haben.
Ja, was ist denn da in Anführungsstrichen? Ah, im Barrique gereift. Ja, vielleicht haben die auch noch einen St. Laurent, der nicht im Barrique gereift ist und auch einfach nur St. Laurent heißt. Das könnte natürlich sein.
Kann auch sein, ja.
Ja, es ist ein vergleichsweise oder tatsächlich ein ziemlich unbekanntes Weingut, Landhaus Kronenberg. Habe ich vorher auch noch nie gehört, bevor ich hier diese 6 Weine für diese beiden Sendungen zusammengestellt habe.
Hättest du den, ganz ehrlich, hättest du den gekauft, wenn du ihn im Laden so gesehen hättest, einfach da stehen sehen hättest? Weil ich finde, das Etikett sieht ein bisschen nach so Rossmann aus, so Rossmann-Wein aus dem Grabbel, aus der Grabbelkiste. Früher gab es, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Wein verkaufen, früher gab es bei Rossmann auch Wein.
Mhm. Ja, aber nee, machen die immer noch.
Ah, ja.
Ja. Und das Etikett sieht denjenigen, der die französischen Weine für die zusammenstellt. Ach. Mhm.
Ist der frustriert?
Nö, okay. Glaub nicht.
Weil ich habe da so viel furchtbares Zeug schon von getrunken. Also das war, also ich habe von keinem, ich glaube von keinem Supermarkt mehr Wein getrunken als von Rossmann. Weil ich einfach Freundin, die immer wieder bei Rossmann Wein gekauft hat. Guck mal, ich habe mal wieder was Neues mitgebracht. Und ich habe jetzt mal gesagt, oh nee, ey, hör doch mal auf. Also und das war jedes Mal schlimm.
Okay.
Mhm. Also das heißt schlimm. Frustrierend. Das Problem ist ja, es ist ja nie wirklich schlimm. Also wenn es schlimm wird, schütte ich es halt weg. Das Problem ist halt, es ist dann frustrierend, weil du trinkst halt es dann so halt so, naja, bevor wir gar nichts trinken, ist halt frustrierend. So ein bisschen wie die Kantine beim RBB. So. Nee, eigentlich nicht ganz so wie die Kantine beim RBB. Die Kantine beim RBB ist so frustrierend, also das Essen ist so frustrierend, dass ich schon frustriert bin, wenn ich nur in der Schlange stehe und auf das Essen warte, ist mir aufgefallen. Darum gehe ich dann nicht mehr essen.
Verstehe. Also wenn du die Leute mit diesem Essen an dir vorbeigehen siehst und du da drauf guckst, denkst du ja,
Das ist alles so frustrierend.
Okay.
Das Einzige, was ich mache, ist, also wenn die Eintöpfe, also Linsenzeugs, Linseneintöpfe können die total gut und Kartoffeln mit Quark, das ist, da gehe ich dann auch tatsächlich hin, aber sonst, nee. Obwohl ich den einen Typen, der das Essen ausgibt, den darf ich Kotzekocher nennen. Also ich nenne ihn immer Kotzekocher und dann lacht er.
Okay.
Der Kotzekocher ist eine alte Figur von Fritz. Also der Kotzekocher hat eine Frittenbude.
Er kennt das.
Er kennt das noch, genau. Und das ist irgendwie ganz nett. Aber es gucken also viele Leute, vor allen Dingen so junge Kollegen, ne, so die ganzen Nachwuchsjournalisten, die da sehr, sehr verkrampft alle noch sind und sehr ernsthaft und so, die gucken dann immer ein bisschen komisch, wenn ich den Kotzekocher nenne und er mir irgendeinen blöden Spruch reindrückt. Eigentlich ganz lustig. Ich sollte da öfter hingehen, wenn die Volontäre Pause haben.
Aber wenn es eigentlich unterm Strich dann doch so ein frustrierendes Erlebnis ist.
Ja, das bringt nichts.
Nee.
Also das ist nicht mal der Salat ist gut. Irgendwie. Also
nicht mal. Ja. Ja, wobei Salat ist ja meist nicht gut.
Ja.
Meistens haben sie ja Eisbergsalat, obwohl, weil er sich länger hält.
Ich war ja auf Dienstreise in Hamburg, als ich in Hamburg war. Ne?
Ja.
Und die Dienstreise war halt zum Norddeutschen Rundfunk, zu den Kollegen von der Tagesschau.
Ah, okay.
Die haben eine Kantine, Hugh Green Weg heißt das, wo die sitzen. Also es gibt ja irgendwie eins, der Hörfunk ist ja woanders als das Fernsehen, ich war halt beim Fernsehen. Und die haben eine Kantine, die ist, die fand ich, also ich habe da jetzt nichts Warmes gegessen, ich habe mir auch einen Salat geholt, weil es so furchtbar heiß war auch. Der war super, also echt gut. Hat auch einen guten Eindruck gemacht, die Kantine.
Ja, das war ja und? In Bonn bei der Deutschen Welle auch so. Und die hatten sich ja irgendwie einen Sternekoch da eingekauft.
Ja gut, die Welle halt, ne? Die hatten es ja auch.
Die haben es halt auch, genau.
Und ich weiß jetzt auch, wo, und damit gebe ich jetzt neuerdings immer an, ich weiß jetzt, wo in der NDR-Kantine das Weißbier gelagert wird.
Hm? Aha.
Tja.
Ist das irgendwie so schwer zu...
Anscheinend. Also ich hatte so den Eindruck, also dass das nicht normal ist, dass es da Weißbier gibt. Und ich weiß jetzt, wo es das gibt. Also wo das ist.
Mhm.
Mhm. Okay. Ah, schöne Atmo. Was war das?
Das ist der St. Laurent.
Achso, du hast schon ausgetrunken.
Ja, ich habe schon ausgetrunken und ausgespuckt für die erste Serie sozusagen. Ja, Landhaus Kronenberg ist auch Pfalz, Karlstadt.
Mhm.
Und kennt eigentlich niemand, glaube ich. Also, was heißt niemand, ist natürlich also so wenige. Taucht auch in so einschlägigen Weinkritikbüchern wie jetzt Eichelmann oder Gomillot, glaube ich, auch nicht auf. Und mir nicht. War mir, bitte?
Entschuldigung, schmeckt mir nicht.
Ah, okay, mir auch nicht so.
Ah ja, sehr gut.
Und kriegt aber irgendwie immer wieder, also in der Wahl zum Deutschen Rotweinpreis, sehr gute Bewertungen. Ist ein kleines Familienweingut. Die haben auf ihrer Website irgendwie auch eher so den Weinbau neben anderen Sachen. Ne? So. Also es ist jetzt irgendwie kein großes namhaftes Weingut. Aber man sagt halt, dass die so mit einem der besten St. Laurenz in Deutschland machen. Mir ist ja ehrlich gesagt so ein bisschen zu wuchtig. Das kann aber jetzt auch einfach an der Wärme irgendwie draußen liegen, ja, und dass das jetzt nicht so die richtige Zeit ist. Also er hat mir zu viel Würze am Gaumen und ein bisschen zu viel
Säure. Der hat
mir, ich finde, so vorstehende Säure.
Ja, der ist ein bisschen aus der Balance. Da ist so eine. Also ich finde sogar das, also ich finde die Säure auch sogar sehr dominant. Kann auch sein, dass vielleicht hat er schon angefangen zu kippen bei mir. Das ist natürlich auch möglich. Ist ja auch nicht, ja, mehr, ist auch nicht so, mehr der Jüngste, ne? Er schmeckt,
als wäre er schmeckt bei mir auch so, als wäre er so ein bisschen.
Also er ist sehr schnell weg, hat also praktisch keinen Nachhall, hat ja, aber so eine. So
nicht
eine
unbedingt, aber
echt nicht? Also,
nö, das würde ich ihm jetzt, glaube ich, nicht vorwerfen. Hm. Nee.
Na, dann ist meiner gekippt. Also, weil da ist kaum noch was übrig.
Okay.
Hinten raus. Und ja, und er hat so eine komische, ja, so dieses, dass sie den Mund so ein bisschen zusammenzieht, diese Säure. Das ist überhaupt nicht schön.
Nee.
Also.
Ist auch nicht, gefällt mir auch nicht.
Und auch sowas Gummiartiges, also so, als würdest du ein Schlauchboot
abdecken. Verbranntes Gummi.
Verbranntes Gummi, genau. Hm?
Ja.
Nee?
Nee, das ist auch nicht mein Fall. Nee, der ist wirklich so ein bisschen aus der Balance. Das ist nicht so ganz gelungen. Finde ich auch.
Ich sollte mir mal so einen Spucknapf holen, wie du hast. Dann muss ich das Zeug nicht trinken.
Solltest du tun.
Ja. Andererseits, was soll ich mit dem Spucknapf? Ich habe so einen silbernen, also einen versilberten.
Halt einen Becher, aber Hauptsache, du hast da was stehen. Du hast ja jetzt wieder nichts da stehen.
Weißt du? Mhm. Stimmt. Ich habe so einen versilberten. So ein Probierschälchen, weißt du, kennst du, wie du so mit einer Kette um den Hals hängen kannst?
Ja, ja, das ist so, ja, ja, klar.
Hängt komplett schwarz angelaufen in der Ecke.
Ja, sowas nimmt man ja auch nicht. Also sowas nimmst du ja nur, wenn du irgendwo mitten im Burgund an so einer traditionellen Verkostung teilnimmst, glaube ich.
Ansonsten. Ja, war runtergesetzt, habe ich gedacht, hey, GPR.
Wobei in Italien, auf der Wien Italy, da liefen bei irgendeiner Veranstaltung alle Sommeliers, also ausgebildeten Sommeliers, auch mit so einem Ding um den Hals rum. ja.
Vielleicht, damit sie sich besser voneinander, also gegeneinander, also gegenseitig, jetzt habe ich's.
Kennen, ne?
Ja. So viel habe ich doch gar nicht getrunken. Gegenseitig erkennen, genau.
Die ganze ich habe schon den ganzen Tag Wortfindungsstörungen.
Ich eigentlich nicht.
Ich schon. Wobei, mittlerweile geht's aber.
Obwohl, stimmt, eben habe ich bei dem Hoster angerufen, wo Vrind liegt, und habe auch eine Support-Anfrage, also habe irgendeine Support-Nachfrage gehabt oder irgendwas gefaselt und die Dame, die dran war, meinte, die hat noch nicht mal nachfragen können, also sie konnte noch nicht mal qualifiziert nachfragen, weil das, was ich angefragt habe, so unqualifiziert war, dass sie keinen Anhaltspunkt hatte. Das war schon sehr lustig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin ein bisschen doof. Und dann meinte sie, ach so, ja, okay, dann hat es einfach irgendwie einmal eine Stufe tiefer, also so eine Niveau-Oktave tiefer gesetzt, sich selbst. Und dann ging es auch. Dann sind wir auch einigermaßen klargekommen. Ich schütte mir jetzt sofort noch was von diesem Schwarzriesling ein.
Ich bin gerade noch mal beim Lemberger gelandet. Mhm. Jetzt auch noch mal einen Ticken schöner ist. Als vorhin, hat nur noch ein bisschen geöffnet. Ja, das ist so richtig saftige, frische, saftige Frucht. Das ist echt lecker. So richtiger, lecker Wein.
Und der Schwarzriesling baut ein bisschen ab.
Ja.
Hm? Der wird ein bisschen dünn bei mir gerade. Kann aber auch dran liegen, dass dieser St. Laurent so heftig war irgendwie.
Ja, das kann sein. Also er hat schon eine relativ starke Bräunung in der Farbe, der Schwarzriesling. Mhm.
Oder mal Lemberg. Leningrad, aha. Lemberg, Leipzig. Oh, der Lemberger, der kriegt gerade so ein bisschen was, so was Blumiges. Mhm, also wie so eine, ja, wie so eine Blumenwiese, das ist ja mal interessant.
Muskat-Lemberger.
Herr Müller.
Gibt's, glaube ich, auch.
Echt? Sogar.
Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Der Schwarzriesling, der so ein bisschen wirkt bei mir auch so ein bisschen.
Ne? Ja. Also, muss aufmachen, schnell wegsaufen.
Dann ist er doch schon zu alt. Ja. Aber hat man ihm irgendwie nicht so richtig angemerkt. Also,
nur angesehen.
Nur angesehen, ja.
Kann man auch mal erklären, ne? Wie war das, wenn man das Glas schräg hält und dann an der Kante...
Ja.
An der Flüssigkeitskante, also schräg über irgendwas Helles, am besten was Weißes halten. Weiß und ja. Wenn dann an der Kante, an der Flüssigkeitskante, je brauner es da ist, desto älter ist der Wein, also desto schwächer, auch im Sinne von altersschwach, ne?
Ja, und vor allen Dingen, je breiter die Wasserkante auch ist, ne? Also, wenn du das vor das Weiße hältst, dann wird es nach außen hin bräunlicher im Zweifelsfall. Mhm. Aber vor allen Dingen, kommt da noch so ein Rand, der eigentlich keine Farbe mehr hat.
Ja.
Ne? Und ja, wenn der breiter ist, dann ist es auch ein Zeichen
für Alter. Okay. Siehst du, sogar noch was gelernt. Ich dachte, jetzt könnte ich einmal, ja, könnte ich hier irgendwie fachsimpeln, aber nicht mal das. Trinke ich jetzt halt noch was Schwarzrieslinge, könnt mich da alle mal.
Ist trotzdem noch schön. Aber stimmt schon, ne? Also der war direkt nach dem Öffnen, war stimmt. Der... Der hatte bei mir, als ich den
ersten hat jetzt auch, ja,
geschenkt habe, hatte der so einen richtigen Muffton, der dann aber direkt verflogen ist. Aber der hatte so einen richtigen Muffton auf dem...
Riech nochmal dran. Der hat jetzt sogar, der kriegt wirklich sehr, sehr schnell sogar so ein bisschen sowas Brandiges. Was jetzt wiederum an meinem Probierglas liegen könnte. Dass da noch so den...
Habe ich jetzt auch nicht, aber... Aber stimmt schon, der ist jetzt auch ein bisschen schneller weg. Mhm. Okay, also wahrscheinlich sind die auch nicht umsonst jetzt ausverkauft. 2,7er St. Laurent und 2,9er Schwarzriesling haben die beste Zeit jetzt auch hinter sich. Mhm. Aber nicht schlimm. Also gut, St. Laurent ist jetzt nicht mein Fall, aber
überhaupt nicht
in dieser Form. Also wenn der Bäcker das weitermacht und irgendwie vielleicht im Zweifelsfall irgendwie ein 2,10er oder 11er oder 12er oder was auch immer da rausbringt. Nee, 12er kann ja eigentlich nicht sein, wenn er 14 Monate im Fass liegt. Okay, 2,11er müsste eigentlich irgendwann irgendwie auf dem Markt sein, aber ich weiß natürlich nicht, wie da jetzt so die Wetterverhältnisse waren und ob ihr das überhaupt jedes Jahr abfüllt, keine Ahnung.
Wo könnte ich nachlesen, wie die Wetterverhältnisse waren? Also wo könnte ich nachlesen, Schwarzriesling aus Gutsabfüllung, also Schwarzriesling aus Schweigen, heißt der Ort?
Ja.
Wo könnte ich das nachlesen? Gibt es da irgendwie so, weiß ich nicht, Listen?
Nee.
Wo drin steht, also nicht, war ein wusste. Guter Jahrgang? Also,
wenn mir da jemand irgendwie noch was zu sagen könnte, wäre ich ja ganz froh, weil also ich gucke auch immer in.
Also ich meine, was der kleine Johnson, der hatte das, also der hat das wahrscheinlich auch immer noch.
Ja, da hast also dann halt immer so in den ganzen Weinführern gibt es immer so ein bisschen was zum Jahrgang.
Mhm.
Und je nachdem mehr oder weniger ausführlich zu den einzelnen Gebieten. Wir hatten das ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Ich habe ja so eine App, wo ich nachschaue für die einzelnen Gebiete. Aber da würde jetzt drinstehen, wie 2009 der Jahrgang in der Pfalz war. Aber wie der Jahrgang jetzt in Schweigen war und beziehungsweise ob das Wetter jetzt irgendwie vernünftig war für Schwarzriesling oder nicht, das steht da jetzt natürlich nicht.
Das ist eigentlich auch sowas, was ohne weiteres in Datenbanken stehen könnte, ne?
Ja, aber das ist bestimmt nicht ganz unaufwendig, weil du müsstest ja sozusagen den gesamten Rebsortenspiegel immer für sehr kleine Bereiche.
Ja, man müsste vor allen Dingen, müsste man so einen.
Du müsstest halt die Winzer die ganze Zeit interviewen, wie es denn so war, ne?
Genau, das und vor allen Dingen eindeutige Kriterien anlegen, ne? Also irgendwie so ein Kriterienkatalog oder sowas, wo die dann aussuchen, okay, auf einer Stufe von 1 bis 10 war es diesmal 7.
Mhm.
Bezogen auf.
Ja.
Du hast eine Lebensaufgabe, sowas zu machen, ja. Und das bezahlt einem dann wahrscheinlich auch wieder keiner.
Ja, eben. Also es gibt ja so Enthusiasten, die solche Sachen machen, zum Beispiel jemanden, der irgendwie die deutschen Weinlagen irgendwie in Karten überträgt und da gibt es irgendwie dann eine Seite, wo du irgendwie, sag mal jetzt, Hebsacker Lichtenberg eingibst. Also das ist der Weinberg, wo der Lemberger vom Ellwanger entstanden ist. Und dann siehst du halt, dann öffnet deine Karte und du siehst halt, wo genau dieser Weinberg ist.
Mhm.
Ja. Aber das ist halt Enthusiasmus. Das ist jemand, der das.
Ja, der hat geerbt halt so und bringt jetzt die Kohle durch, wahrscheinlich irgendwie. Ne?
Ja, sowas.
Ja. Ja. Es gewinnt trotzdem der Schwarzriesling, ne?
Ja, es gewinnt der Schwarzriesling, wobei der Lemberger deutlich aufgeholt hat.
Mhm.
Die würde ich jetzt auch gar nicht so. Also, es sind sehr unterschiedliche Weine. Also, jetzt auch schon durch die 2 Jahre Unterschied. Und der eine ist wirklich ein betont fruchtiger, frischer Wein, der Lemberger. Und der andere hat so den. Der Bäcker hat den Versuch gemacht, bei dem Schwarzriesling schon wirklich so das Letzte rauszuholen, was diese Rebsorte leisten kann und hat ihm eben so ein paar Ricks angedeihen lassen, um ihn auch lagerfähiger zu machen. Also das finde ich echt gut, also dass er das mal so gemacht hat, weil das halt für diese Rebsorte, bei dieser Rebsorte einfach selten passiert.
Weißt du, seit wann er den ausbaut?
Nee, keine Ahnung. Ich wollte gerade mal auf der Seite bei ihm gucken, aber nee, weiß ich nicht.
Aber kann ja auch sein, dass er noch geübt hat mit dem 2009er.
Es könnte sein, also bei ihm auf der Seite ist der aktuelle Schwarzriesling tatsächlich auch immer noch 2009. Aber das heißt nichts, glaube ich. Mal gucken, was bei Spätburgunder steht.
Das ist halt auch das Problem, ne? Also Webseiten von Winzern heißen in der Regel nichts.
Nee, weil die häufig
also das,
veraltet sind. Ne?
Ja, und veraltet, schlecht strukturiert. Also überhaupt, Webseiten von Winzern. Also wenn irgendwer von euch was Gutes tun will, also der Menschheit einen Dienst erweisen will und dem Genuss einen Dienst erweisen will, dann klappert er einfach mal alle Winzer-Webseiten ab und macht denen ordentliches Webdesign, ordentliche Navigation dahin und denen, die Wein auch online verkaufen, einen ordentlichen Shop. Wo ich ja jetzt schon wieder anfangen könnte, mich darüber aufzuregen, dass einer meiner Lieblings-Riesling-Winzer, Tesch, nicht in der Lage ist, seinen echt geilen Wein vernünftig über die Webseite zu verkaufen. Das jedes Mal, wenn ich da vorbeisurfe, könnte ich mich darüber schwarz ärgern. Weil die vertun sich so viel, die vergeben sich so viel dadurch. Also weil man ist so schnell mal dabei und sagt, ach komm hier, was soll das denn? 6er Karton von diesem Spätburgunder, den er da verkauft, 30 Euro, 6 Euro Versand, gib her. Egal. Das macht man halt. Also wie oft bist du angetütert unterwegs und klickst irgendwie was zusammen?
Ja.
Und das geht da nicht, da kriege ich echt einen Föhn.
Ja, ich glaube, für die Winzer selber ist es relativ aufwendig, diese Shops zu betreiben und die Weine dann auch zu verschicken. Ne? Das macht ja nicht jeder Winzer gerne oder überhaupt, weil die teilweise einfach gar nicht die Zeit haben.
Ne? Ja, es ist viel Arbeit.
Ja. Es ist viel Arbeit und die haben einfach viel Arbeit im Weinberg und im Keller und dann müssen sie ihre Weine noch vermarkten. Und wenn ich sehe, wie, also gerade diese VDP-Winzer, also die das Label hier bei Ellwanger und bei Becker auch drauf haben, sprich die Winzer, die im Verband der Prädikatsweingüter sind, also sozusagen die Crème de la Crème der deutschen Weingüter, wie viele Veranstaltungen die im Jahr haben, wo die hin müssen, ja, und ihre Nase zeigen müssen und ihre Weine. Und dann haben die darüber hinaus noch zig andere Veranstaltungen, wo die hinfahren und ihre Weine feilbieten müssen. Das ist ja auch selbst bei den bekannten Weingütern, der Wein ist ja nicht mal eben schnell verkauft. Ne? Es gibt natürlich welche, denen das Zeug aus der Hand gerissen wird, aber im Allgemeinen müssen die schon echt gucken, dass sie klarkommen, ja, dass sie ihr Zeug verkauft kriegen. Und gerade wenn du dann irgendwie bekannt bist und die Sachen gut verkaufst, dann willst du vielleicht noch ein bisschen mehr machen, dann kaufst du dir noch einen Weinberg dazu und dann kommt eine Wirtschaftskrise und dann bricht irgendwie der amerikanische Handel weg oder was auch immer, ja. Und das ist schon nicht einfach. Und wenn du dann, gerade wenn du dann einen kleinen Betrieb hast, dann musst du im Zweifelsfall diesen ganzen Webshop auch noch selber bedienen. Na, schwierig. Und dann kommt ja noch dazu, dass du Händler hast, die dich vertreten. Und die wollen im Zweifelsfall halt auch nicht unbedingt, dass du dein Zeug noch über die eigene Website verkaufst.
Ach so,
das kommt ja noch dazu, ne? Also denke ich jetzt mal. Das ist, also wenn ich, weil die.
Wobei,
die
wenn Händler, du das zum selben Preis wie die Händler machst, nee, ist auch nicht, ja, dann ist halt auch blöd, ne? Ja.
Das sollte man mindestens machen dann, aber auf der anderen Seite finde ich, weißt du, die Händler, die haben einfach auch wieder so viele Kosten und die wenn die gut sind und die Weine ihrer Winzer verkaufen wollen, dann ist auch das wieder sehr aufwendig. Ne? Also dann müssen die sich ins Zeug legen, um die Sachen zu verkaufen und die haben eben Kosten und dann sollte der Winzer eben auch gucken, dass er auch seine Händler pflegt. Ja. Ja. Also insofern, bin ich jetzt gar nicht so ein großer Freund davon, dass die Weingüter ihre Sachen dann auch nochmal zusätzlich selber verkaufen, zumal die meisten einfach auch nicht verstehen, dass sie, wenn sie ab Hof ihre Weine verkaufen, dass die dann eben auch den Preis aufrufen müssen, den die Händler haben müssen. Da hast du dann teilweise plötzlich den Wein irgendwie 20% günstiger und das kannst du den Händlern echt nicht damit machst du den Händler einfach extrem schwer.
Du kannst es eigentlich den Händlern nicht antun, weil letztendlich die Händler sind, die deinen Kram bekannt machen. Weil die machen ja letztlich das Marketing, die sitzen halt den ganzen Tag im Laden und machen Verkostungen und sowas. Ja, klar,
und kaufen das Zeug, haben es dann im Keller liegen, müssen es auch wieder loswerden, haben irgendwie einen Wasserkopf sozusagen an Verwaltung und Werbung und so weiter und so fort. Genau, und die machen im Zweifelsfall, sorgen die dafür, dass die deinen Wein auch weiter mit bekannt machen und den kannst du echt nicht das Geschäft versauen damit. Aber das haben viele deutsche Winzer auch noch nicht so ganz verstanden.
Wiederum zum Glück für so Leute wie mich, weil ich kaufe das nur. Also, da kann ich noch einen Hinweis geben. Tesch, also einer meiner Lieblingswinzer, macht zwei Veranstaltungen im August, jetzt in Berlin, wo ich zu beiden nicht hin kann, wo ich beide Male keine Zeit habe. Einmal, weil ich zu senden habe. Das eine könnte ich schaffen. Haha. Also am 16. August, es sind zwei Schiffstouren auf der Spree mit Verkostung und Essen, was ich irgendwie ganz hübsch finde. Am 16. August fahren sie halt rum mit einem Drei-Gänge-Menü und Wasser und halt die Weine, die da so zu verkosten sind. Und am 18., also am Sonntag, dem 18. August, gibt's das Ganze auch nochmal, da fahren sie auch nochmal mit dem Schiff durch die Gegend. Und kannst halt auch Wein trinken und verkosten. Also kostet einmal, am 18. kostet es 25 Euro. Ich habe gelogen. Am 16. ist gar nicht auf dem Schiff. Am 16. ist im Weinhaus Suff. Nee, auch nicht. Ich erzähle einen Mist, sondern im Weinstein im Prenzlauer Berg. So, jetzt habe ich es zusammengekriegt. Also im Weinstein, ich habe das jetzt mit einem Auge parallel gelesen, während ich dir zugehört habe, darum rede ich jetzt hier Scheiß. Also am 16. August ist eine Tesch-Verkostung, mit Essen, mit einem Dreigangmenü und Wasser für 42 Euro pro Person, was ich völlig in Ordnung finde. Und zwar im Weinstein, im Prenzlauer Berg. Und dann gibt's noch mal am 18. August nachmittags, da versuche ich tatsächlich hinzukommen, weil das passt genau in meine Zeitplanung, auf dem Salonschiff MS Stralau für 25 Euro. Fährst halt rum und kannst die Teschweine verkosten. Das finde ich eine hübsche Idee. Zu essen gibt's Brezeln. Und das macht Spaß. Also so, ich finde das immer wieder schön, irgendwo hinzugehen und Weine zu verkosten, weil irgendwann bist du so ein bisschen angetütert.
Ja, ja.
Und alle, die da rumstehen, sind auch irgendwie ein bisschen angetütert und man kommt mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sonst nie ins Gespräch käme. Und ja, das ist immer wieder toll.
Ja, das ist auch so.
Ich empfehle halt auch immer jedem, guckt einfach, wo Weinproben sind. Manche sind halt auch so Angeber und nennen es Weinseminar.
Das, ja, manchmal sind es auch welche.
Manchmal sind es auch welche, genau.
Ja, ich meine, wenn die Ahnung haben und viel zu erzählen haben und einen wirklich weiterbringen und jetzt nicht nur eine sozusagen eine Anführungsstrichen banale Verkostung ist, sondern kann es ja auch ein Weinseminar sein.
Mhm.
Also, wenn du so spezielle Themen hast, die wirklich auch so ein bisschen tiefer gehen in das Fachwissen rein oder so. Ja.
Ja.
Ich habe gerade geguckt bei Friedrich Becker, also wie gesagt, einem der renommierten Spätburgunder Weingüter oder Burgunder Weingüter in Deutschland, da ist, sind die aktuellen Termine aus 2012 drin und die Jahrgangsverkostung aus dem Mai 2013.
Alter. Ansonsten
gibt es da leider nichts. Ja, das ist halt ganz häufig so.
Ja.
Ja, dann sollten sie es besser ganz lassen, aber wie auch immer. Ja, ich habe irgendwie im September Einladungen zu 4 Weinreisen. Ich kann leider an keiner teilnehmen.
Das ist ja ekelhaft. Warum? Warum?
Nee, keine Zeit.
Och.
Ja, ich hätte ins Minho fahren können. Das ist oben die Grenze von Portugal und Spanien.
Aha.
Nach Franken könnte ich fahren. Nach, wo ist denn noch hin? Ins Cognac hätte ich jetzt fahren können.
Was 4 Tage. Was ich gar nicht vollzogen habe. Warum also, eigentlich? Navarra, nicht?
Entschuldigung.
Ja, ah ja, nee, ja, genau. Leg noch einen drauf, bitte. Was ich gar nicht nachvollzogen habe jetzt, also ich habe überhaupt nicht nachgehalten. Ich hatte mich da zwar als irgendwie Subscriber, Contributor, irgendwas registriert. Fahren wir eigentlich an die Loire im Februar?
Ja. Ich weiß im Moment noch nicht, wie viel. Also ich habe im Moment so ein bisschen Probleme, die Winzer festzunageln darauf, dass ich die Termine planen kann, weil die sich teilweise nicht melden.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie das beim Florian ist, wie die sozusagen die Lage ist, was die ja, was
das heißt, wir lassen uns überraschen.
Nicht Bestellungen, sondern die Zusagen. So, genau, Zusagen angeht. Das ist die Sache, auf die Störung. Zusagen angeht. Da bin ich jetzt im Moment nicht ganz im Bilde, da muss ich mal nachgucken. Aber ich denke, ich fahre auf jeden Fall und der Florian auch. Und ja, es gab ja ziemlich viele Interessenten. Mhm. Wenn ein Viertel davon zusagt, dann wäre das sozusagen das Beste.
Weil Hauptsache, das mit dem Bus und dem Fahrer kommt durch, weil das finde ich richtig gut. Und jetzt sagen wir noch, worüber wir eigentlich reden. Ein Bekannter von uns, der Florian Siepert, hat eine wundervolle Idee gehabt. Und diese wundervolle Idee heißt Open Trips. Florian macht in Essen, also der isst halt gerne und verdient sein Geld damit, Essen zu organisieren auf irgendwelche
Art und Weise. Also der ist nicht in Essen, sondern in London.
Genau, der sitzt in London, aber macht halt so Reisen, die mit Essen zu tun haben. Foodtrips.co.uk ist die eine Webseite. Die andere Webseite heißt opentrips.co.uk. Und Open Trips ist eine ganz interessante Sache. Da kann man nämlich, wenn man so eine Idee hat, wohin man immer schon mal gerne reisen wollte, aber das halt nicht reicht, um eine ganze Reise zu machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich wollte schon immer mal zur Wad El Habib in der westlichen Sahara oder irgendwie, weiß ich nicht, ob es das da überhaupt gibt. Aber wollte ich schon immer mal hin. Ich schreibe da jetzt einfach mal hin, dass ich das eigentlich geil finde, da hinzufahren. Dann kommt irgendwann jemand vorbei und sagt, ah ja, 150 Kilometer entfernt davon kenne ich eine Karawanserei, in der kann man super essen. Das schreibe ich jetzt mal dazu und sage, okay, lass uns die Reise zu dieser Oase doch um die Karawanserei erweitern. Und so füllt sich dann so langsam aber sicher im besten Crowdsourcing-Sinne füllt sich dann so ein Reise, wie nennt man das denn, so eine Reiseroute, über die dann noch alle, die daran beteiligt sind, abstimmen können und sagen können, okay, das finde ich eine coole Idee, zur Karawanserei zu fahren, aber zur Oase will ich nicht. Dafür kenne ich aber einen Motorradverleih in Algier, mit dem man ganz toll über den Strand heizen kann oder irgendwie sowas. Und so konstruiert oder konfiguriert sich dann eine Reise, im Grunde ja durch ein Crowdsourcing, also crowd-konfigurierende Reise. Mhm. Und zu irgendeinem Stichtag wird dann gesagt, okay, die Reise ist fertig, und dann übernimmt Florian das Booking und Billing. Das heißt, du hast noch nicht mal was damit zu tun, sondern du musst nur die geile Idee haben.
Genau, also
das ist perfekt. Genau,
der Florian bietet sozusagen verschiedene Stufen von Mitarbeit an. Also er würde sozusagen die Reise planen und nimmt dann dafür eben einen Salär. Oder er plant einfach nur, dass alle bezahlen und sozusagen so ein bisschen die Rahmendaten von der Reise. Ne? Mhm. Das ist so das, was er anbietet. Und ich hatte halt reingestellt in Absprache mit Florian, weil wir beide an die Loire wollten, eben einen Loire-Trip. Und das ist eigentlich auch die erste Reise, die jetzt auf dieser Plattform tatsächlich ganz konkret angegangen wird. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, im Moment sind es nur 3 Leute, die bisher die gesagt haben, is going, also die eine konkrete Zusage gemacht haben, und du gehörst nicht dazu. Also du hast dich bisher nur auf die Liste der Interessenten gesetzt, aber nicht dem Aufruf gefolgt, dass jetzt konkret teilgenommen wird, weil der Florian hat mittlerweile...
Oh, es gibt sogar einen Preis und...
Genau. Das hast du dann wahrscheinlich gar nicht
mitbekommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Warum habe ich das nicht mitbekommen?
Das weiß ich nicht. Er hat ja auf jeden Fall eine Mail geschickt.
Ach was. Hm. Wo sind wir denn? Was machen wir denn? Visit Tasting, Domaine Roche-Neuve, Giberto, Clos Rougeard, Visit zusammen und Lunch, Other Meals, All Local Transfers.
Ja.
Warte mal, wann geht's los? Wann, was? Wo ist denn da? Ist das nicht irgendwo datiert? Das muss doch datiert sein.
Doch, 5. bis 8. Februar.
5. bis 8. Februar. Yes. Klick. Woohoo. Ich buche das. Genau jetzt buche ich das, weil ich nämlich, you're not signed in. Ich hasse es. Das ist, weil ich tatsächlich ja am 31.01., also ich habe ja eine sogenannte Honorar-Rahmenvereinbarung. Warum, wo ist denn mein... Jetzt weiß ich mein Passwort nicht. Ich werd wahnsinnig.
Was von Twitter?
Nee, ach so, mit Twitter melden sich dann.
Kannst du auch machen, ja.
Kann ich auch machen, aber wo? Ah, da oben, sign in. Wahrscheinlich habe ich das damals mit Twitter gemacht, oder? Ja. Ich habe ja diese sogenannte Honorar-Rahmenvereinbarung mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mhm. Die Honorar-Rahmenvereinbarung beinhaltet, dass ich nach 6 Jahren ein halbes Jahr nicht beim Rundfunk Berlin-Brandenburg arbeiten darf, ja. Weil ich mir dann ansonsten eine Festanstellung einklagen könnte, die ich mir aber eigentlich gar nicht einklagen will. Das heißt, ich fliege halt sozusagen raus, weil natürlich mir niemand eine Zusage dafür macht, dass ich nach diesen 6 Monaten dann nochmal arbeiten gehen darf oder so. Diese Honorar-Rahmenvereinbarung geht halt bis zum 31.01.2001. Und ja, das heißt, ich weiß, dass ich vom 5. bis 8.2. wegfahren kann. Das finde ich ziemlich cool. So, ich buche das jetzt und ich buche das gleich nochmal in Ruhe, weil das nebenbei zu machen, während man redet und zuhört, geht nicht.
Nee, das ist nicht gut.
Ich habe das nämlich gerade auch hier, das funktioniert alles nicht. Oh Gott.
Ja, das ist jedenfalls, glaube ich, das wird ganz, ganz schön, weil eigentlich haben wir vor, eben ein Haus für uns zusammen zu buchen mit lauter Zimmern, wo man dann eben auch nochmal zusammen kochen kann.
Mhm.
Abgesehen davon eben gibt's.
Ich kann aber doch gar nicht kochen.
Nee, muss ja auch nicht jeder machen.
Zwiebeln schneiden.
Also du kannst ja ein paar Sachen schneiden oder
so. Ich erzähle Witze währenddessen.
Also es werden ein paar dabei sein, die kochen können.
Yes.
Und es gibt einen Lunch im Bistro de la Place in Saumur und es gibt irgendwie noch ein paar andere Sachen zu essen. Wir werden einen Ziegenkäseproduzenten besuchen. Das ist ja da sehr populär, also Ziegenkäse aus der Ecke. Und dann eben ein paar Weingüter, die es richtig in sich haben. Unter anderem welche, wo man normalerweise eben gar nicht reinkommt.
Ja,
also Clos Rougeard zum Beispiel, das sind so zwei, also es ist ein Brüderpaar, so richtige Freaks, die irgendwie seit dem Ende der 60er Jahre irgendwie sozusagen genau das machen, was heute in der Biodynamie, Bio-Szene irgendwie total in ist. Die machen das einfach so schon eben seit Jahrzehnten. Und
so Kackhörnchen vergraben und so?
Na nee, das weiß ich gar nicht so genau, aber so also insgesamt der Umgang mit Weinberg und Rebstöcken und im Keller und so, und das ist... Die gehören halt mittlerweile zu den gefragtesten Rotweinwinzern an der Loire und überhaupt zu den gefragtesten Winzern in Frankreich. Also ich habe jetzt letztens 2 Weine mal wieder probiert von denen. Das ist schon echt toll, was die machen. Großartig.
Ich habe gerade den Verdacht, dass ich irgendwie gucken muss, wie ich selber an die Loire komme. Ne? Ah ja, da unten, ich sehe es schon.
Ja,
gut, da können wir ja mal reden. Da können wir eigentlich zusammenfahren, oder? Oder fliegt man da? Da fliegt man, ne?
Da fliegt man. Das
Wohin
ist also
fliegt man
im Moment nach Paris und dann mit dem TGV runter. Das ist kein Problem. Also im Moment kosten die Flüge von Hamburg nach, also von Hamburg jetzt nach Paris, glaube ich, irgendwie 100 Euro hin und zurück, okay, oder 110 Euro und dann fährst du nochmal für 30 Euro mit dem Zug oder so.
Ah, okay. Wohin fährt man da genau?
Saumur, Anjou, das ist so die Ecke an der Loire, wo wir uns bewegen werden. Mhm. Das ist mittlere Loire sozusagen. Also am Oberlauf sind Sancerre und Puy-Fumé. Mhm. Das ist ja bekannt. Dann kommt eben Touraine und dann eben Saumur und Anjou und ganz unten, also wo das Ganze dann in den Atlantik fließt, da ist dann Sèvres-et-Maine. Muscadet gibt es da, Muscadet de Sèvres-et-Maine. Mhm. Aber das machen wir nicht, weil das ist, ich meine, die Loire ist echt lang und wir wollen halt auch nicht so viel mit dem unterwegs sein, sondern wir wollen halt vor allen Dingen irgendwie Sachen probieren und essen und so weiter. Und deswegen habe ich das eingegrenzt, so auf 80 Kilometer etwa, in denen wir uns an den 4 Tagen dann bewegen.
Das also eingegrenzt heißt, du bist eigentlich der Initiator dieser Reise, du hast die Uridee gehabt für diese Reise.
Ich hatte für mich sozusagen die Idee, lass uns an die Loire fahren. Also ich muss unbedingt mal wieder an die Loire, so, bums. Und
jetzt, und ich muss dir das hier finanzieren, das ist doch, also.
Nee, meine Idee war eine ganz andere. Ich wäre ich über die Firma an die Loire gefahren, weil nämlich direkt davor der Salon du Vin de Loire ist. Das ist eine 3-tägige Veranstaltung, im Prinzip eine Messe mit Loire-Weinen. Da wollte ich hinfahren und dann noch 1-2 Tage anhängen. Und das habe ich dem Florian gesagt und Florian hat gesagt, hey, lass uns da doch einen Open Trip draus machen. Und dann habe ich sozusagen, oder ich bin dabei, eben den Weinteil zu planen und er macht sozusagen das mit Transport und Übernachtung und Essen und Käse und so. Das macht er. Also ich mache den reinen Weinteil. Und wer halt sozusagen vom Fach ist und schon vorher anreist, der kann halt zum Salon fahren. Ich kann da jetzt von Firmenkosten aus sozusagen nicht mehr hinfahren, weil ich kann das nicht miteinander kombinieren. Ich kann nur entweder oder machen. Mhm. Und aber meine ursprüngliche Idee für mich selber war sozusagen, ich muss mal wieder an die Loire und ich verbinde das halt mit diesem Salon.
Ah ja. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich finde das ja immer toll, weil ich habe ja, man merkt das ja auch in unserer Sendung, ich habe eigentlich keine Ahnung. Also ich habe so ein bisschen Viertelwissen oder Achtelwissen, dass ich ab und zu mal dampen kann und ich habe keine Scheu davor zu sagen, dass ein Wein oder zu formulieren, wie ein Wein schmeckt oder woran er mich erinnert. Aber ansonsten habe ich halt überhaupt keine Ahnung von Wein und von Essen eigentlich auch nicht. Ich koche mir halt meine Nudeln und ich koche mir meine Lasagne selber und so. Darum finde ich das irgendwie ganz toll, mit Leuten unterwegs zu sein, die echt zumindest ansatzweise Nerds sind, wie du ja durchaus bist.
Auch ja.
Also wenn es um Wein geht zumindest.
Ja.
So.
Ja.
Worum geht's beim nächsten Mal? Weißt du schon was? Hast du dir schon was überlegt?
Ich wollte Deutschland mal verlassen und Richtung Österreich gehen und da noch ein bisschen was auftun.
Österreich?
Mhm. Also ja. Ich wollte sozusagen deutschsprachig bleiben.
Mhm.
Und hatte mir so ein bisschen überlegt, dass wir mal so ein bisschen Österreich machen. Schweiz ist immer ein bisschen schwierig, weil es auf dem deutschen Markt nur sehr wenig gibt und das meist sehr teuer ist. Aber Österreich, Südtirol wäre eine Idee und Elsass vielleicht noch und dann irgendwann mal tatsächlich auch Richtung Frankreich oder
Italien. Vielleicht haben wir ja Hörerschaft in der Schweiz und könnten einfach mal sagen, hier, wie wäre es, also mal was bestellen, geh doch mal zum Migros. Oder um den Schweizern jetzt weh zu tun, zum Migros kauf mal ein paar Flaschen ein und schick die mal nach Deutschland. Vielleicht gibt's ja irgendwie einen Trick, dass man es in Deutschland, also dass man es billiger nach Deutschland schickt aus der Schweiz, als dass wir es in Deutschland kaufen. Könnte ja sein.
Ich weiß nicht, wie das mit den Zollbestimmungen ist. Also wenn du deutschen Wein in die Schweiz schickst, dann legen die richtig drauf. Ne?
Zollschmoll, das soll dann halt irgendjemand machen, der am Bodensee wohnt und sowieso gerade irgendwie mal nach Deutschland rüberfährt, ein Kartönchen mitnehmen und losschicken.
Ja, so genau. Ja, das wäre cool.
Ja, naja, Hauptsache wir fahren an die Loire. Ich fahre an die Loire. Hatte ich völlig vergessen, bis jetzt eben. Super. Jetzt ja, habe ich auf Book geklickt, jetzt steht hier You're Booked, aber ich habe überhaupt keine Mail gekriegt oder so, oder wo drin steht, wie ich bezahlen muss oder so. Passiert das später oder per Hand?
Weil ja, nee, das passiert, glaube ich, später.
Okay.
Ja, cool. Naja, ich freue mich da auch drauf. Also
Ja, vor allen Dingen ist das Schöne, schön, einfach auch zu wissen, es kann eigentlich gar nichts dazwischen kommen. Das ist halt toll. Das habe ich sehr selten. Also, weil oft ist es halt so, dass dann irgendwie ich mir was vornehme für in einem halben Jahr und dann kommt halt was dazwischen, eine Sendung oder so. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen, wenn sie senden können, also wenn mich einer fragt, willst du diese Sendung machen, dann mache ich die. Ich sage halt immer ja, weil ich bin halt echt sendegeil. Mhm. Naja.
Na gut, aber wenn es irgendwie, wenn es frei wäre, du hättest es gebucht, dann würdest du auch nicht mehr senden. Ne?
Ja, wahrscheinlich, ja, stimmt schon.
Ja. Ja, das machst du ja irgendwie immer alles.
Mache ich häufig, mache mir häufig viel kaputt. Ich mache mir häufig Sachen kaputt. Aber ist halt auch so schön, also ne, am 31. ist halt Schicht. Und dann fahre ich halt am 5. erstmal an die Loire. Ich finde das irgendwie ganz cool. Ne? Versauf dann mein letztes Geld. Ne? Wenn ich dann ruiniert bin, nehme ich den letzten 100er. Cremon für alle. Das wird gut.
Ja.
Ich bin Knülle, obwohl ich kaum was getrunken habe, stelle ich gerade fest. Alle anderen haben das schon vor 20 Minuten festgestellt.
Wahrscheinlich, ja.
Aber hey. Verklagt uns doch. Oder hört uns weiter zu. Wir sprechen uns in ungefähr einem Monat, denke ich mal wieder. Ne?
Ja.
Und dann gehen wir nach Österreich. Dann besorgen wir es Österreich, beziehungsweise besorgen wir es uns aus Österreich.
Sehr gut.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Ja, nett war's. Dankeschön.
Und ich bin Holger Klein und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hier gerade hört noch. Ach ja, hier, ey, Fragen und so, ne, könnt ihr natürlich auch im Blog stellen, fällt mir gerade so ein. Also vrint.de, da könnt ihr kommentieren und wenn ihr so Fragen zu Wein habt und so, der Christoph, der kennt sich echt aus. Hier nicht so.
Ist nicht tot.